dass man so die Politik und die Position, die man hat, sozusagen auf Trinkstärke reduzieren muss. Also es nützt nichts, wenn im Programm halt irgendwas drinsteht von Monopolrechten an die Immaterialgüterrechten im digitalen Zeitalter. Das verstehen wir Fachidioten, aber irgendwie Oma Krause da draußen versteht das nicht so unbedingt. Und er hat uns empfohlen, dass wir einfach mal zack, 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 10 Punkte aufschreiben, was wir machen wollen. Und das war so mein Ansporn, den ich jetzt in die hinter diesem Antrag, der jetzt vorliegt, steht, dass wir einfach mal aufschreiben, was wir machen. Einfach sind jetzt 13 Punkte geworden, kurz und knapp, die leicht verständlich sind, die in der Sprache geschrieben sind, die man auf der Straße spricht, also nicht so diese Politikerfachsprache, die, soweit es geht, aus der Lebensrealität. Ja, das ist erstmal das, was ich da ist.
Podcast 128. Ich sitze hier mit Julia Reeder. Hallo Julia.
Hallo.
Ja, Julia, wir wollen über Europa sprechen, aber stell dich doch vielleicht erstmal vor.
Ja, also ich bin Julia, im Internet auch bekannt als Senf-Icon. Ich beschäftige mich bei den Piraten viel mit Europapolitik. Unter anderem bin ich die Vorsitzende der Young Pirates of Europe, also der europäischen Yuppies. Und ich habe einen Antrag zum Europaprogramm für den Bundesparteitag in Bremen geschrieben und kandidiere auch in Bochum für die Europaliste.
Also bist sozusagen so richtig Europapolitikerin mit, sagen wir mal, also hast so ein bisschen durchgeplant, wie das weitergehen soll.
Ja, also Europa ist mein Ding. Da bin ich im Prinzip seit Anfang 2012, als ich ein Praktikum im Europaparlament gemacht habe bei Amelia Andersdotter, da hatte ich eigentlich noch überhaupt nicht vor, selber fürs Europaparlament zu kandidieren, habe mich dann aber doch überzeugen lassen im Laufe meiner Zeit da.
Ja, vielleicht sagst du nochmal so ein bisschen, wo du herkommst, was du vielleicht sonst so im Leben machst, damit also auch die Hörer so ein bisschen ein persönlicheres Bild bekommen. Ich bin zwar nicht so der Freund von so Home Stories, aber es gibt immer wieder Kritik, dass ich meine Gäste hier nicht richtig vorstelle, sondern dass halt immer nur dann direkt zum Thema übergegangen wird und man gar nicht weiß, wer die Leute sind. Und da du ja auch gewählt werden willst, ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn du ein bisschen mehr über dich sagst.
Ja, völlig berechtigt. Ja, ich bin aus dem Landesverband Hessen der Piratenpartei, bin dort Mitglied im Kreisverband Frankfurt, wohne allerdings in Mainz-Kastell, das ist ein Teil von Wiesbaden, etwas kompliziert. Ja, ich studiere Politikwissenschaft und Publizistik, bin jetzt gerade so am Ende meines Studiums angelangt. Ich habe vor 4 Wochen inzwischen meine Magisterarbeit abgegeben. Da ging es auch um ein piratennahes Thema, nämlich wie die großen deutschen Parteien netzpolitische Themen in ihren Wahlprogrammen aufgenommen haben in den letzten Jahren. Das waren die Wahlprogramme From Hell, über die ich auch viel getwittert habe, also so die schlechtesten Sprüche aus den Programmen, die mir da so untergekommen sind. Da bemerkt man dann so spannende Dinge wie, dass 2008 schon die niedersächsische CDU von einem super Grundrecht Sicherheit gesprochen hat, was dann so im Nachhinein durchaus ganz interessant ist.
Ja, das ist in der Tat interessant. Na, da bin ich gespannt. Kannst ja vielleicht deine Arbeit hinterher veröffentlichen.
Ich hoffe es, ja. Also mal sehen, wie ich abschneide. Wenn es dann eine 4 wird, vielleicht veröffentliche ich es dann nicht.
Ja, trotzdem. Man muss da offen sein.
Ich
denke da an die Seite peira.org, wo ja schon drei Arbeiten erschienen sind.
Das wäre
zwei richtig und eine nur verlinkt, also 2,5. Aber das wäre doch eine schöne Sache.
Ja, also das mit der Fehlerkultur, das müssen wir ja eh fördern bei den Piraten. Also
genau.
Kann ich das wohl auch veröffentlichen dann.
Ja, und Mainz-Kastell, das finde ich ja auch spannend. Da gab es nämlich, ich weiß noch, ich war in Mainz das erste Mal, da gab es noch die DDR, glaube ich, also gerade so eben noch. Und da habe ich da ein Flugblatt gesehen, ich habe es nur leider nicht mehr, da stand irgendwie drauf, Mainz, die zerrissene Stadt.
Ja.
Und da wurde so ein Vergleich gemacht mit Berlin und der Mauer. Und das, die gab's ja damals noch. Ich fand das schon ein bisschen seltsam. Und der Grund ist, dass halt ein Teil von Mainz, also Mainz-Kastell, auf der anderen Rheinseite zu Hessen gehört. Weil Mainz ja auf der anderen Seite die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz ist. Und das war schon irgendwie, ja, das wusste ich bis dahin gar nicht. Und dass es dann gleich so weit kommt, dass die von der zerrissenen Stadt sprechen.
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist immer noch ein brisantes politisches Thema da. Also zum Beispiel der Karnevalsverein Mainz-Kastell ist einer der größten und wichtigsten Mainzer Karnevalsvereine und der liegt jetzt in Hessen und das ist natürlich hochproblematisch für die Menschen dort. Und die Junge Union hat sich da auch vor ein paar Jahren bei der Kommunalwahl echt unbeliebt gemacht mit ihrem Vorschlag, das doch in Wiesbaden-Kastell umzubenennen. Also.
Wo die doch sonst immer so für das Traditionelle sind.
Das fand ich auch überraschend.
Ja, aber ist denn nicht eigentlich gerade sowas, also ich finde jetzt vor der Europadiskussion, ne, wo doch eigentlich Staatsgrenzen weniger eine Rolle spielen. Da müssten doch so Bundesländergrenzen noch weniger eine Rolle spielen.
Ja, eigentlich schon. Und letzten Endes sieht man auch an vielen Stellen, dass es keine Rolle spielt. Also zum Beispiel so diese Fahrräder, die man sich von der Stadt ausleihen kann, von der Stadt Mainz, die gibt's dann selbstverständlich auch in Mainz-Kastell, obwohl es in einem anderen Bundesland ist. Nur solche Sachen dann eben politisch umzusetzen, ist durch die einzelnen Verwaltungen natürlich schwieriger. Mhm. Aber ich hoffe doch, das ist ja auch so das Subsidiaritätsprinzip irgendwo, dass man die Sachen lokal entscheidet, wo es sinnvoll ist, aber eben dort kooperiert, wo man es eben gemeinsam machen kann und dadurch einen Wert hat. Und bei sowas wie gemeinsamen Fahrrädern, da gibt es, glaube ich, keine Zweifel, dass das zusammen sinnvoller ist als getrennt.
Mhm. Ja, natürlich, klar. Nee, das ist ja wirklich, wirklich klar. Und das zeigt eben auch, dass eigentlich der Europagedanke wirklich gut und richtig ist, weil man eben tatsächlich viele Dinge auf einer niedrigen Ebene regeln muss. Und ja, das zeigt es wirklich. Also ich meine, also eigentlich ist Mainz-Kastell ein super Beispiel, weil es einfach sehr schön zeigt, dass so Grenzen oft unsinnig sind, aber eben vielleicht dann doch es ohne nicht geht, obwohl sie oft willkürlich gezogen sind.
Ja, ich bin ja auch selber für den grenzenlosen Aktivismus in der Piratenpartei. Also ich engagiere mich ja eher selten dort, wo ich zufällig wohne und
genau, ja, das finde ich auch übrigens wichtig. Also ich fände es ganz schlimm und es gibt ja auch solche Interessen in der Piratenpartei, wenn man das so macht wie in anderen Parteien und das dann komplett föderal durchorganisiert und man ohne halt einen Landesverband hinter sich zu haben auf Bundesebene nichts machen kann. Das wäre ganz schlecht.
Ja, da muss man sich, glaube ich, wie immer die Frage stellen, gibt es einen Mehrwert und gibt es einen sinnvollen Grund, genau diese Struktur zu wählen? Und einfach nur, dass es diese Struktur halt gibt, ist dann vielleicht nicht der beste Grund dafür.
Ja. Ja, aber dann kommen wir doch eigentlich zum Thema. Wir haben jetzt schon so viel darauf angespielt. Also es geht um Europa, beziehungsweise im Mittelpunkt soll ja heute der Europa-Leitantrag stellen oder kurz und knackig heißt er, glaube ich.
Zum Leitantrag muss man wahrscheinlich sagen, Leit wie in Cola-Leit und nicht Leit wie in Leitung.
Genau. Ja, das ist schon witzig. Also einmal das mit dem Leitantrag, der hier anders geschrieben wird als bei anderen Parteien. Und auch der Name kurz und knackig ist natürlich interessant, weil es sich hier wirklich um einen Antrag handelt, der auffallend kurz ist, während dem gegenüber ja so Sammelanträge stehen, wo man nicht immer so genau weiß, was da eigentlich auf einen zukommt.
Ja, das war ja bei der Bundestagswahl, denke ich, von vielen ein Kritikpunkt. Also es hatte natürlich Vorteile, dass wir ein ziemlich ausführliches Programm in sportlicher Zeit verabschiedet haben. Aber es wurde halt auch darüber abgestimmt, wo viele Leute im Raum dachten, dass eigentlich noch eine Aussprache über die einzelnen Themen kommen würde.
Ja.
Und dann wurde plötzlich abgestimmt und hinterher waren alle verwirrt, aber wir hatten ein sehr langes Programm, was wahrscheinlich viele nicht gelesen haben. Und,
ja, das ist schlecht. Also es ist schlecht, wenn auf dem Parteitag irgendwas zustande kommt, was die Leute nicht wirklich gelesen haben, was sie aber hinterher vertreten müssen. Und ich muss auch sagen, die Textteile waren von sehr unterschiedlicher Qualität.
Ja, vor allen Dingen, wenn eben aus so ganz verschiedenen Richtungen ein großes Programm zusammengestellt wird, dann fehlt halt völlig der rote Faden.
Ja.
Und ich denke, das hat uns auch in der Bundestagswahlkampagne gefehlt,
dass
es zwar viele gute Themen gab, aber wenig, was diese Themen verbunden hat oder wir es zumindest nicht darstellen konnten.
Und sehr richtig.
Beim Leitantrag versuchen wir das eben genau diesen roten Faden darzustellen.
Ja, also jetzt gucken wir mal, wer hinter dem Leitantrag steht. Da sehe ich zunächst mal den Namen Klaus Peukert.
Ja, der war so ein bisschen der Ideengeber dahinter. Der sagte, es müsste doch mal jemand. Und dann fanden sich eben diverse Leute in einem Pad zusammen und haben so einen Antrag geschrieben.
Und hier stehen ja auch Namen. Julia Reda, Martin Delius, Cornelia Otto, Gilles Bordelais.
Ja, also wir haben unterschiedliche Themen beigetragen. Also es sind ja 13 Themen. Und am Anfang eben erstmal gesammelt, da waren noch 2, 3 andere dabei und die Grundidee war eben, dass diese Themen anschaulich sein sollen, kurz und knapp formuliert, in einer Sprache, die eben auch jeder verstehen kann und schnell erfassen kann, weil wir es eigentlich ein bisschen schade finden, dass viele Wahlprogramme eher für die Partei selber geschrieben sind, vielleicht noch für ein paar arme Journalisten, die wirklich gezwungen sind, sich 100 Seiten Programm durchzulesen, aber dass man diese langen Programme eigentlich auf die Wählerinnen und Wähler überhaupt nicht loslassen kann.
Nee, das und, sollte man auch wirklich nicht tun.
Ja, und wir hoffen eben, dass es bei so einem Programm leichter geht. Also die Titel dieser 13 Thesen, die könnte man so auch auf Plakate drucken. Und damit auch einen Wiedererkennungswert zwischen Programm und Kampagne machen, weil es ist ja auch doof, wenn das Programm was völlig anderes erzählt als die Kampagne. Das ist ja auch irgendwo Augenwischerei.
Ja. Ja, stimmt. Und das ist auch eine runde Sache. Also man soll die, also ich fand ja auch nicht nur, dass der programmatische rote Faden fehlte bei der Bundestagswahl, sondern auch in der Wahlkampagne. Das war ja völlig disparat. War ja auf jedem Plakat ein anderes Thema. Dann gab es halt auch unterschiedliche Plakate. Also jetzt einmal, gut, das war nochmal der Sonderfall mit Hessen und Bayern wegen der gesonderten Wahl. Ist ja klar, dass es da gesonderte Plakate gibt. Aber zum Beispiel auch in Berlin, die Direktwahlkandidaten haben eigene Plakate gemacht, die vielleicht vom Design den anderen ähnelten, weil da auch die SG-Gestaltung drüber gegangen ist. Aber also Service Group Gestaltung, die kümmern sich um die Plakate. Aber was halt dann oft nicht passte, war, dass da wieder andere Aussagen drauf waren.
Ja. Und wir hatten eben diesen eigentlich ganz schönen Slogan, wir stellen das mal in Frage, aus dem man, denke ich, auch viel hätte machen können. Aber der fand sich halt weder im Programm noch in den Plakaten irgendwie wieder. Also dass man jetzt gesehen hätte, okay, was ist es denn, was wir in Frage stellen und was sind unsere Gegenfragen?
Ja, und ich denke auch in Frage, ich fand es gut als Slogan, da hätte man viel mehr raus machen müssen, natürlich, das ist versäumt worden. Allerdings ist der Slogan alleine jetzt natürlich auch noch kein Programm. Also,
klar. Also unsere Idee beim Leitantrag, die sich durch alle 13 Punkte zieht, ist im Grunde genommen der Gedanke der Offenheit, weil die Piraten, die kommen zu großen Teilen eben so aus Open Source Community, Open Science, Open was auch immer. Das ist einer der Grundwerte, die uns alle verbindet. Und diese Offenheit kann ja ganz viel bedeuten. Das kann irgendwie sein offenes Internet, Open Access, kann aber eben auch sein Grenzenlosigkeit, also offene Grenzen innerhalb der EU, Reisefreiheit, Grenzenlosigkeit nach außen, also unter anderem die Ablehnung dieser Festung Europa ist da drin. Oder eben auch Offenheit nach oben, also dass wir in die Raumfahrt investieren. Und das, also wir haben in diesem Programm eben einen roten Faden, der einen Wert hat, der dahinter steht, hinter den ganzen konkreten Forderungen.
Ja, das ist in der Tat, glaube ich, gut zu erkennen. Also das finde ich auch sehr schön eigentlich an diesem Antrag, dass er halt diese verschiedenen Aspekte von Offenheit eigentlich zusammenfasst. Also das ist schon gut. Also manchmal sind die Zwischenüberschriften, weil du vorhin sagtest, man kann die gleich auf Plakate drucken, das ist ein bisschen problematisch. Also mehr Daten jetzt, da muss man erklären, was das ist. Wenn du einfach nur mehr Daten jetzt schreibst, dann ist es...
Das ist richtig. Also es gibt natürlich auch sowas wie meine Daten, unsere Daten geschützt. Also ist, denke ich, im Programm auf jeden Fall klar, dass mit mehr Daten jetzt gemeint ist Breitbandausbau. und Netzneutralität, die und auch offene WLANs. Die Sache ist die, man kann, denke ich, so eine Kampagne nicht völlig losgelöst von der Bildsprache planen. Also man stellt sich mal vor, es gab ja irgendwie bei der Bundestagswahl so eine Lime-Survey-Umfrage über die verschiedenen Plakatsprüche. Und man stellt sich mal vor, da wäre dabei gewesen, mach Lack, mein Dope ist alle. Wie viele Stimmen hätte das wohl bekommen? Also das ist halt ein Plakat, das sehr erfolgreich war letzten Endes in der Bundestagswahl, aber eben durch die Kombination mit der Bildsprache. Und auch bei sowas wie ein echtes Parlament ist was, was man, denke ich, auf ein Plakat drucken kann, wenn man durch die Bildsprache deutlich macht, dass es um das Europäische Parlament geht. Und genauso kann man, denke ich, bei mehr Daten jetzt durch die Bildsprache klar machen, dass es um Offenheit geht, um den freien Fluss von Daten und nicht darum, dass der Staat jetzt mehr Daten abschnorchen darf.
Für die Piraten ist es sofort klar, aber das ist schwierig auch, da muss wirklich die Bildsprache sehr deutlich sein, sonst ist das wieder zu nerdig. Wir hatten leider auch bei der Bundestagswahl ein weiterer Fehler, manchmal zu nerdige Sachen.
Ja, wobei, also ich fand solche Sachen wie, warum habe ich hier eigentlich kein Netz? Tolles Plakat, nur das wurde dann dort aufgehängt teilweise, wo es tatsächlich Netz gab und auf dem Land dann vielleicht Leute weniger. Dann,
es ist einfach, das haben sie dann vielleicht auch nicht richtig verstanden. Das ist vielleicht auch der Nerd-Charakter. Ich finde nicht, dass wir hier irgendwo, selbst mitten in Berlin, wo wir gerade sind, genug Netz haben. Also es ist eigentlich ein Unding, wie wenig Netz wir haben für die Möglichkeiten, die man eigentlich hätte. Erstmal dieses komische asymmetrische Netz, das man halt nicht richtig uploaden kann. Das ist schon das Erste, was mich wirklich ärgert und was mich ja auch behindert, gerade wenn wir hier so Podcast produzieren, das muss halt leider erstmal hochgeladen werden.
Klar.
Und dann denkt man da, ich meine, ich habe jetzt hier DSL 50.000, aber man muss trotzdem warten und das finde ich schon sehr unangenehm. Und in Sichtweite ist der Netzknoten der Telekom. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum das so langsam ist.
Ja, vielleicht dann doch besser wie ein echtes Parlament in Anlehnung an die Netzpolitikkampagne, ein echtes Netz oder digitale Gesellschaft war es, glaube ich, oder ein echtes Internet. Aber ja, das ist ja Feintuning, man auch unseren Designleuten überlassen kann.
Bei der Telekom hier schräg gegenüber dann auch direkt das, warum habe ich hier kein Netz vor die Tür gehängt und das Filzplakat.
Das wären vielleicht auch gute Sticker für die U-Bahn geworden.
Ja, das stimmt. Ja, gut, da hat man hinterher wieder Ärger mit dem U-Bahn-Betreiber.
Klar,
gut.
Aber das ist natürlich europaweit auch ein ganz wichtiges Thema, was wir auch in dem Antrag drin haben. Also Amelia Andersdotter hat ja auf EU-Ebene dafür gesorgt, dass es jetzt von Seiten des Europaparlaments das Ziel gibt, 100 Mbit pro Sekunde bis 2020 für alle Menschen in Europa. Das haben wir eben in unserem Antrag auch untergebracht, diese Forderung.
Gemeinsam auf den Sternengreifen finde ich übrigens sehr schön als Überschrift und letztlich auch, was da als Text steht. Das klingt
ich auch
für
wunderbar.
Manche Leute sehr komisch. Aber ich finde, das ist schon, da sind die Piraten wieder auch technisch sehr weit und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, also zur Erklärung, bei dem Punkt geht es um die europäische Raumfahrt. Es gibt ja die das europäische Pendant zur NASA, die ESA, die eben ein Mehrstaatenprojekt ist, wo eben die verschiedenen europäischen Länder gemeinsam an der Raumfahrt arbeiten und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, die macht auch tolle Öffentlichkeitsarbeit, aber die bekommt politisch relativ wenige Vorgaben. Und das wollen wir eben gerne ändern. Wir wollen, dass wir wieder eine zukunftsgerichtete Raumfahrtpolitik starten, weil eben von dieser Forschung auch ganz viele wichtige Innovationen abfallen immer. Und ja, langfristig gesehen, wir dadurch einfach eine Infrastruktur schaffen können für Weltraumforschung, die wir unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten werden brauchen können. Also Energieerzeugung oder die Beschaffung von Rohstoffen aus dem All. Das ist auch der Punkt, an dem wir am längsten gefeilt haben an der Formulierung, weil da natürlich es viele Ängste gibt, die wir abbauen müssen, dass man in sowas auch mal investieren kann und dass die Piraten sich auch trauen dürfen, mal starke Forderungen aufzustellen.
Genau, Freiheit statt Angst.
Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Programm, dass es ein mutiges Programm ist. Es ist mutig, so ein kurzes Programm zu verabschieden und auch die Forderungen sind mutig. Also europäisches bedingungsloses Grundeinkommen, Aufbau eines Weltraumaufzuges. Mhm. Das sind schon starke Forderungen, aber ich glaube, das können wir uns auch trauen.
Ja,
und
auf jeden Fall. Jetzt, bevor wir auf die einzelnen Punkte nochmal richtig eingehen, wir haben zwar jetzt schon angefangen mit dem Weltraumprogramm, aber das lag an dem Slogan, gemeinsam nach den Sternen greifen, finde ich halt auch, ist ein guter Slogan. Jetzt nochmal vielleicht etwas allgemeiner. Ich habe mal gesagt, also natürlich bevor es dieses Programm gab, was ich natürlich auch sehr schön finde, dass man, also damals, als es halt losging, gab es halt nur diesen gemeinsamen Antrag. Ich habe da immer nur den Kopf geschüttelt. Und als ich das gesehen habe, vor allen Dingen, ach, das nochmal zu sagen, wie der zustande gekommen ist. Also ich meine, ich habe Wahlkampf gemacht und in der Zeit wurden halt die Texte gemacht in Mumble-Sitzungen in Langen für das für dieses Europaprogramm, für diesen gemeinsamen Antrag. Da frage ich mich immer, ja, haben die Leute keinen Wahlkampf gemacht? Und dann hieß es, ja, du hast ja noch eine Woche Zeit nach dem Wahlkampf. Ja, aber in der einen Woche mussten die Plakate hier abgehängt werden. Wir hatten ja auch noch Marathon, das war also ordentlich Zeitdruck, beim Plakate abhängen. Und in einer Woche, hallo, ich muss doch nicht mich hinsetzen und mal schnell ein Programm schreiben. Ich will doch mit anderen Leuten das gemeinsam machen. Das kann man doch nicht in einer Woche. Und ja, also es war dann schließlich die Zeit abgelaufen. Dann war ich auch noch krank, weil ich mich irgendwie auf der Piratenparty da erkältet hatte. Ja, und dann gab es gerade noch so ein paar Tage Zeit für die Abstimmung, die dann auch noch in einer Art stattgefunden hatte. Da hatte man Nummern. Einfach nur ein Lime-Survey mit Nummern. Also ich meine, wo gibt's denn sowas? Den konnte man nicht mal anklicken. Also,
oh. Ja, das war dieser letzten Endes gescheiterte Versuch der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm. Das war natürlich ein riesiges Problem. Also der Anspruch war, den Entstehungsprozess dieses Programms so basisdemokratisch wie möglich zu machen. Und da wir eben keine institutionalisierten basisdemokratischen Entscheidungsfindungsmöglichkeiten haben zwischen Parteitagen, dauert dieser Prozess extrem lange. Und das ist dann voll in den Bundestagswahlkampf reingefallen. Mhm. Es gab praktisch keine Diskussionen der Anträge vor dem Antragsschluss. Mhm.
Ja.
Was schade war, weil da eigentlich gute Ansätze dabei waren, wo dann aber halt Details einfach nicht ordentlich waren. Zum Beispiel jetzt zum Thema Open Access, wo dann ein an sich guter Antrag dabei war, der allerdings bei der Forderung nach der wirklich gemeinfreien Lizenzierung von Open Data einfach hinter dem bereits bestehenden Piratenprogramm zurückgeblieben ist.
Ja.
Und dann hätte man eben die Wahl gehabt. Entweder man hat nichts zu dem Thema im Programm oder man hat so eine sehr vorsichtige Forderung, die eigentlich nicht so progressiv ist, wie wir sie wollen.
Ja, genau. Also das ist schon schwierig. Nein, ich will ja nicht die Leute kritisieren, die sich da Arbeit gemacht haben und die sicherlich auch das mit wirklich guten Absichten gemacht haben. Ist ja auch richtig, Leute einzubinden. Aber es scheitert halt an so vielen Dingen. Also erstmal finde ich Lime-Survey grundsätzlich mal fragwürdig, was das Demokratiekonzept dahinter angeht. Ja, weil halt Sachen per Umfrage und ja, nein, ist halt nicht so das, wie ich mir das vorstelle. Gut, es geht dann wahrscheinlich an einem Punkt nicht anders, aber dann, also der ganze Zeitplan kollidierte halt für mich ja wirklich auch mit anderen Aktivitäten und so mitten im Wahlkampf.
Ja, also das
geht halt nicht. Also man braucht tatsächlich Zeit, auch für Demokratie und ja. Wahrscheinlich noch mehr Zeit.
Klar. Und das ist mir auch wichtig. Also es ist nicht so, dass wir das, was da versucht wurde, für völligen Mist halten. Also Gilles, einer unserer Antragsteller, der hat ja auch die Initiative Gemeinsames Europawahlprogramm mitorganisiert. Mhm. Nur es hat sich eben rausgestellt im Laufe des Prozesses, dass es nicht angenommen wurde, dass es auch zu anspruchsvoll war. Ich glaube, die Idee, dass man nur die Nummern in dieser Umfrage hatte, war eben, damit die Leute die Anträge wirklich lesen. Aber ich habe sie alle gelesen und habe diese Umfrage ausgefüllt, weil ich mich auch wirklich dafür interessiere. Ich meine, wenn ich kandidieren will fürs Europaparlament, dann will ich natürlich auch sehr genau wissen, was dann in unserem Programm steht und das mitgestalten. Aber ich habe dafür auch zwei Abende gebraucht und ich habe nicht jeden Antrag im Detail diskutieren können.
Ja.
Und das kann man letzten Endes nicht von allen Mitgliedern erwarten.
Ja, ich habe es auch versucht, aber ich habe es nicht mal geschafft, alles zu lesen. Und also geschweige denn darüber mit anderen zu diskutieren, weil dann einfach das Zeitfenster zu klein war. Aber es hätte nicht größer sein können, sonst wären wir hätten die Fristen nicht ausgereicht. Ist natürlich klar. Natürlich ein wahnsinniges Dilemma.
Und letzten Endes gab es dann eben auch 40 Leute, die sich dem komplett verweigert haben und eben abgestimmt haben, aber zu allen Anträgen Nein gesagt haben. Mhm. Und das zeigt natürlich auch, dass nicht alle damit zufrieden waren, wie das gelaufen ist bei der Bundestagswahl. Mhm. Und dass es zumindest gut ist, dass es Alternativen gibt, über die wir jetzt abstimmen können.
Ja. Naja, und als das damals rund ging und ich mich halt doch immer sehr viel geärgert habe, also nicht über die Leute, sondern über die... nicht über die Aktiven, sondern über die allgemeinen Umstände. Ich war halt unzufrieden. Ich war auch krank und wie gesagt, also bitte, ich bitte um Nachsicht, aber ich habe mich halt furchtbar geärgert. Und da habe ich mir halt gedacht, Mensch, warum nimmt man nicht einfach das Manifest der PPEU? Da gibt es einen Text, der ist international abgestimmt. Gut, vielleicht nicht von der Basis, sondern von Abgesandten der einzelnen Landesverbände. Aber immerhin gibt es ein Programm, in dem sich auch viele, gerade auch deutsche Positionen wiederfinden, weil eben doch viele dieser Positionen durchaus auch von anderen mitgetragen werden oder tatsächlich auch so dem internationalen Geist der Piraten entsprechen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, den könnte man nehmen, ins Deutsche übersetzen, was ja, glaube ich, immer noch nicht geschehen ist. Braucht man aber für die Wahlen. Und dann sagt man, hier gibt's ein gemeinsames Programm. Die Piraten haben ein Alleinstellungsmerkmal, weil sie die einzige Partei sind, die mit einem europaweit ausgearbeiteten Programm antreten. Und das wäre doch schön gewesen und das hätte vielleicht auch vollkommen gereicht. Also warum
jetzt? Ich finde das auch absolut wichtig, dass wir das haben. Das ist ja auch in Arbeit. Also für den Parteitag in Bremen gibt es eben so ein gemeinsames Europawahlprogramm, das zu großen Teilen die Inhalte des Manifests enthält. Mhm. Und ja, dann ist halt jetzt die große Frage, ob es überhaupt abgestimmt wird. Aber ich finde es sehr wichtig, weil durchaus ja die Chance besteht, dass Piraten aus mehreren Ländern ins Europaparlament einziehen. Ja. Und dann brauchen wir auch eine gemeinsame Arbeitsgrundlage.
Genau.
Und der Leitantrag, also der WP015, der sieht sich auch als Ergänzung zu so einem europäischen Programm, weil er halt einige Punkte enthält, die europaweit nicht Konsens sind, die aber den Piraten in Deutschland trotzdem wichtig sind, wie zum Beispiel das europäische bedingungslose Grundeinkommen oder auch das Bekenntnis zum Euro, wo jetzt zum Beispiel die schwedischen Piraten wahrscheinlich nicht dabei wären. Die haben ja auch gar keinen Euro.
Ja, aber eigentlich ist das Bekenntnis, ja, bescheuertes Wort. Also das Bekenntnis zum Euro indirekt ja auch enthalten in dem Manifest. Naja gut, vielleicht zu undeutlich. Aber im Manifest auf jeden Fall enthalten ist das bedingungslose Grundeinkommen. Denn da ist die Rede von Teilhabe.
Ja, aber es wird nicht so explizit benannt.
So ein bisschen wie dieser Reset-Antrag.
Ja, genau. Also da ist man noch einen Schritt davor, würde ich sagen.
Ja, aber finde ich auch nicht schlecht. Also ich meine, solange man die Konzepte mit dem bedingungslosen Grundeinkommen noch nicht wirklich eingetütet hat und da noch in der Diskussion ist, ist es vielleicht auch, kann man das vielleicht auch durch die Blume formulieren, dass man sowas will.
Weil ja, das ist völlig in Ordnung. Ich habe auch, was natürlich auch so ein Vorteil von so einem kurzen Antrag ist, ich habe auch den Leitantrag an einem Nachmittag mal ins Englische übersetzt. Also ist sicher nicht so gut, wie wenn das ein Muttersprachler oder eine Muttersprachlerin gemacht hätte, aber einfach, dass ich den anderen... Genau, also wer da Bock drauf hat, das ist auf der Diskussionsseite des Antrags im Antragsportal, ist die englische Version, die ich mal so runter übersetzt habe und ich freue mich da sehr über Korrekturen und Verbesserungen.
Mhm. Ja. Ja, schön, das ist ein guter Hinweis. So, jetzt können wir ja auf den Antrag im Einzelnen eingehen. Wir können ja erstmal nochmal darauf hinweisen, es gibt einen anderen Podcast, nämlich den Mannheimer Salon, ist auch verlinkt und wenn alles mit rechten Dingen zugegangen ist, gab es da schon einen Ausschnitt im Vorspann. Und im Mannheimer Salon in Credibul Und wer noch? Da war noch jemand.
Also Incredible und Jo Knopp machen den Mannheimer Salon und die haben sich mit Tarzun unterhalten, also auch einen der Antragsteller.
Gut, da kann man sich dann noch weiter auditiv oder wie man das nennt.
Ja, auch schön an so einem Kurzprogramm, das wurde in diesem Podcast dann auch komplett vorgelesen.
Ja, das lassen wir jetzt aber. Ja. Müssen wir heute selber lesen, wo es wirklich nicht so lang ist. Also ich habe ja jetzt schon eine gewisse Erfahrung im Klabautag, also ist ja schon mehrfach.
Ja, vielleicht können wir es Gerhard Anger oder Seeräuber Jenny nochmal vorlesen lassen, dann ist es auch in einer schönen Vorlesestimme.
Ja, 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 das können wir machen. Also gut, jetzt erstmal, sonst können die Leute ja trotzdem durch den Link das so lesen. Und wir werden ja sowieso, ich würde sagen, wir machen einfach jeden Absatz, besprechen wir kurz. Und da haben wir wenigstens die Überschrift und dann wissen die Leute schon, worum es geht, ohne dass wir jetzt alles im Einzelnen vorlesen, ob es wirklich kurz ist. Naja, gut. Ja, fangen wir mal an. Grenzenloses Internet, damit geht's los. Was geht's da? Was habt ihr euch dabei gedacht?
Grenzenloses Internet hat ja jetzt durch die ganzen Debatten um Schlandnet und so eine ganz große Aktualität gewonnen. Eigentlich geht es da um den sogenannten digitalen Binnenmarkt. Mhm. Also, dass man digitale Güter innerhalb der EU grenzenlos handeln kann. Das heißt, keine gesperrten YouTube-Videos, keine komischen Grenzen für so Dienste wie Spotify oder Netflix, keine zerstückelte Rechtssituation. Also die Urheberrechtssituation in Europa muss man vielleicht kurz erklären. Es gibt so diese zwei Traditionen des Urheberrechts, die angloamerikanische und die europäisch-kontinentale, und die gehen grundsätzlich unterschiedlich vor. Also die amerikanische Tradition, die hat normalerweise so eine sogenannte Fair-Use-Klausel, die eben sagt, dass unter bestimmten Umständen, also zu bestimmten Zwecken, urheberrechtliche Werke frei genutzt werden können. Mhm. Und ob das der Fall ist, ob diese Bedingungen erfüllt sind, das entscheidet dann im Einzelfall ein Richter. Mhm. Das ist hat den Vorteil, dass es sehr flexibel ist und wenn neue digitale Güter entstehen, dann ist das erstmal weiter darauf anwendbar. Das Problem ist halt so eine Rechtsunsicherheit.
Rechtsunsicherheit, genau. Ja. Und da wird immer gesagt, und muss man halt auch sagen, da haben die Juristen vielleicht nicht ganz Unrecht, dass das ins deutsche oder kontinentaleuropäische System nicht passt. Also in Großbritannien geht das, im kontinentaleuropäischen System geht es nicht, weil wir ein anderes Rechtssystem haben, wo man halt nicht fallbasiert entscheidet, sondern wo halt vorher alles geregelt sein muss mit Gesetzen. Und also diese dauernde Rechtsunsicherheit ist halt da nicht erstrebenswert, wird gesagt. Und
die haben wir aber trotzdem. Also
die haben wir trotzdem, das stimmt.
Das ist halt das Üble in der EU. Wir haben keine Fair-Use-Klausel, wir haben dafür eben die Richtlinie für die Informationsgesellschaft der EU. Die Alternative zu Fair-Use wäre, dass man Schrankenbestimmungen hat, dass man eben gesetzlich festlegt, für bestimmte Zwecke, wie zum Beispiel Bildung und Forschung, gibt es Ausnahmen. Ja. Und in der EU haben wir eben eine Richtlinie, die besagt, dass es für bestimmte Zwecke Ausnahmen geben kann, aber eben nicht muss. Mhm. Und dadurch haben wir eben in den einzelnen Ländern ganz unterschiedliche Ausgestaltungen des Urheberrechts. Und wir haben also ein inflexibles System und und die Rechtsunsicherheit. Mhm. Also sozusagen worst of both, of both worlds.
Ja.
Und das ist natürlich die denkbar schlechteste Regel. Und es wird jetzt aber höchstwahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode eine Neuauflage genau dieser Richtlinie geben. Mhm. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass Piraten eben 2014 stark ins Europaparlament einziehen.
Das sehe ich auch so, denn da wird es wirklich ganz wichtig und auch entschieden. Und da muss halt was passieren. Und das wird uns, ich glaube auch mit der schlechtesten Koalitionsoption aller Zeiten, die wir gerade in Deutschland haben, wird es sowieso im Urheberrecht, wird sich nichts bewegen in Deutschland. Deshalb ist in Europa da schon eine große Chance.
Ja, also eben genau diese Kann-Bestimmungen, die wir jetzt haben, die führen dazu, dass einzelne rückständige Regierungen eben das Urheberrecht mehr oder weniger restriktiv gestalten können. Und wenn man auf EU-Ebene Mindeststandards setzt, zum Beispiel File-Sharing ist legal, Punkt, dann kann da keine nationale Regierung sich draus rauswinden. Und das sollte das Ziel sein.
Naja.
Aber das, also ich glaube...
Optimismus in Ehren. Also natürlich wird man in Deutschland dann sagen, klar, wir haben kein Problem damit, wir sind ja Vorreiter bei der Privatkopie, aber nur über Kompensation, also mit Hilfe von GEMA und GZ und so weiter. Und dann kommen wir dann vom Regen in die Traufe, weil es natürlich dann immer noch keine Vereinbarung zwischen der GEMA und YouTube gibt und so.
Ja, also ich denke, es kann durch die Neufassung der Richtlinie für die Informationsgesellschaft die Lage wesentlich besser werden, vor allen Dingen auch für Bildung und Forschung. Es kann aber auch wesentlich schlimmer werden. Und auch allein dafür ist es schon wichtig, dass Piraten da dabei sind. Ja. Aber ich glaube, Standard-Piratenprogramm wäre jetzt gewesen, eine wissenschaftliche Abhandlung über das angloamerikanische und das kontinentale Urheberrechtssystem ins Wahlprogramm zu schreiben. Das wären dann wahrscheinlich 10 bis 12 Seiten gewesen zu diesem Thema. Digitaler Binnenmarkt hätte kein Normalbürger verstanden.
Ja. Aber das ist hier sehr gut verständlich, dass man da direkt auch den Leser da packt, wo es ihn was angeht. Nämlich bei Netflix, bei diesen in deinem Land nicht verfügbar Sachen und so. Ja,
genau.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der halt erstmal abschreckend klingt. Mehr Daten jetzt, oh Gott, wieso noch mehr Daten? Es ist ja was anderes gemeint, hatten wir, glaube ich, schon.
Genau, das ist das Recht auf den Internetzugang. Also das Internet gehört zu unserem Leben wie Wasser und Strom. Eben, dass wir sagen, Internet ist Infrastruktur, die Menschen haben ein Recht auf Informationszugang und deshalb wollen wir eben den Breitbandausbau vorantreiben. Und
dass man das im Jahr 2013, 2014 immer noch sagen muss,
tragisch,
ist in Deutschland also wirklich alles verschlafen worden.
Ja.
Von unseren superkompetenten Parteien, die dann auch noch dafür gewählt worden sind.
Oh. Aber da können wir dann von anderen europäischen Ländern wirklich was lernen. Also zum Beispiel Finnland mit einer extrem dünnen Bevölkerungsdichte hat wesentlich bessere Breitbandabdeckung. Also da kann es ja allein an den demografischen Verteilungen der Leute nicht liegen.
Ne? Ja, ja. Ja, alle haben da. Also ich meine, ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte von Slowenien. Ich war in Slowenien, das ist jetzt auch schon wieder, weiß ich nicht, fast 6 Jahre her. Und da war einfach mal gefühlt überall Internet, und zwar WLAN. Und da war auch alles offen.
Ja.
Und das in Deutschland ist das ja unmöglich. Also da fühlt man sich wirklich wie in der dritten Welt.
Ja, ich war jetzt auch für die Young Pirates of Europe vor kurzem letzte Woche in Seoul in Korea. Und da ist es halt auch wunderbar. Also die haben zwar Netzsperren, also da ist auch nicht alles toll, aber die haben halt mehr oder weniger flächendeckend WLAN in der Stadt, wo man sich auch nicht authentifizieren muss. Und das ist überhaupt kein Thema. Die haben übrigens auch eine Mischung also der Urheberrechtssysteme. Also die haben Schranken und Fair Use. Von daher würde ich sagen, offensichtlich geht das doch zusammen.
Ja, ja. Naja, hier geht es ja jetzt nicht so sehr um die rechtliche Geschichte, sondern darum, dass man einfach Zugang hat.
Klar.
Und da ist halt in Deutschland auch noch viel... Gut, ist in Frankreich noch schlimmer. Also die Uninetze zum Beispiel in Frankreich sind wahnsinnig restriktiv. Also da kriegt man irgendwie nur, ich habe das selber, ich war ja mehrfach Gastdozent, zum Beispiel in Caen, in der Normandie, da wo der Wilhelm der Eroberer begraben ist. Da sagt man natürlich, wieso ist er da begraben und nicht in Großbritannien, wo der englische König war. Ja, er war Normanne und deshalb in der Normandie begraben. Okay, davon ab, weil da an der Uni ist das ganz furchtbar. Also man hat eigentlich nur Port 80 und irgendwie diese E-Mail. Was war das noch? Port 21, glaube ich. Auf jeden Fall, alles andere ist grundsätzlich gesperrt. Auch VPN und sogar SSH war gesperrt und sowas alles. Da war ich also richtig angeschmiert.
Auch wenn man da im Wohnheim wohnt oder so?
Ich habe da in der University Residence gewohnt. Ich hatte aber einen Loophole. Und das war wirklich gut, nämlich EduRoam.
Ja, gut, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
Aber das war, also ohne EduRoam war es halt nicht möglich, was Vernünftiges zu machen im Internet. Aber das fand ich schon heftig. Und jetzt sogar in Deutschland, da ist nicht ganz so schlimm, aber ich habe jetzt vorgestern gepodcastet und ich saß an der Uni in Rostock. Also eigentlich da, wo ich auch berechtigterweise war, also jetzt nicht irgendwie eingehackt. Und da konnte ich zum Beispiel nicht livestreamen. Also übers WLAN ging es dann wieder Edoroam. Edoroam ist da wirklich eine gute Loophole. Aber ich möchte ja gerne, wenn ich livestreame, das gerne mit Kabel machen, weil Klar. das sicherer ist, weil es bei WLAN mal so komische Unterbrechungen geben kann. Und über Kabel war halt der Port 8000 gesperrt, über den man eben Streaming macht.
Ja. Also
auch sehr sonderbar.
Ich war einige Jahre an der Uni Mainz im Studentenwohnheim und da hatten wir furchtbar schnelles, auch kabelgebundenes Internet, aber eben eine Drossel, die ja. ziemlich restriktiv war, also so ein paar Gigabyte. Und da war auch relativ unklar, warum das jetzt sein muss.
Ja, genau. Das muss sich ändern und da brauchen wir halt EU-Vorgaben, damit ja. sich das ändert.
Ein ganz wichtiger Punkt auch in diesen Mehrdaten jetzt noch, was da drin steckt, wer Internet anbietet, muss alle Online-Angebote gleich behandeln.
Ja.
Also ganz einfache, auch ein bisschen verkürzte Umschreibung der Netzneutralität. Mhm. Weil auch das ist ein Thema, das jetzt gerade, also da gab es gerade einen Vorschlag der Kommission nach vielen, vielen Jahren des Stillstands, also die haben immer wieder ihre Absicht geäußert, was zur Netzneutralität zu machen, immer wieder Konsultationen gestartet, hat jahrelang gedauert. EDRI hat da ein ganz tolles Paper zu veröffentlicht, das können wir vielleicht auch verlinken.
Ja.
Das nennt sich EDRI Paper Net Neutrality Access Denied und das kann man sich runterladen, das ist relativ kurz, das hat auch so eine Timeline, was alles passiert ist in der EU in den letzten Jahren zur Netzneutralität. Und der Stand, wo wir jetzt eben sind, ist...
Schickst du mir das?
Das schicke ich dir, ja.
Sehr gut.
Ja.
Kann ich es verlinken.
Also was jetzt passiert ist, dass eben die Kommission einen Vorschlag veröffentlicht hat, der weit hinter dem zurückbleibt, was Nelly Kroes, die zuständige Kommissarin, versprochen hat, nämlich dass es doch viele Ausnahmen für Managed Services geben soll. Ich glaube, die nennen die jetzt Specialized Services, ist aber im Grunde genommen das Gleiche.
Mhm.
Und das ist auch ein Thema, wo eben die Kommission an vielen Stellen argumentiert, es wäre ja genug, wenn die Angebote transparent seien und dann können ja die Konsumentinnen und Konsumenten quasi mit den Füßen abstimmen und wenn ihnen kein echtes Internet angeboten wird, dann könnten sie ja zur Konkurrenz wechseln. Aber das funktioniert leider überhaupt nicht, weil ich glaube, das große Problem bei der Netzneutralität ist ja, dass es innovationsfeindlich ist.
Mhm.
Und man kann durchaus Verletzungen der Netzneutralität den Kundinnen und Kunden als was ganz Tolles verkaufen. Zum Beispiel, ich glaube, T-Mobile hatte das ja, dein Spotify-Streaming
genau.
ist von deiner Volumenbegrenzung ausgenommen. Das klingt für die Leute, die es kaufen, erstmal total toll.
Ja, das ist ein Vorteil und damit kriegt man die Kunden.
Ja.
Also es ist schon ein Vorteil. Ich meine, dass natürlich insgesamt die Drosselung blöd ist, die Volumenbegrenzung. Ist natürlich klar, aber wenn man sie eben hat, dann will man eben möglicherweise, dass man doch Musik hören kann und dann nimmt man das Angebot, wenn einen das interessiert. Das ist ja auch, von daher ist Specialized Services gar nicht mal so schlecht formuliert. Da gibt's halt die Nische der Leute, die Musik hören, die wollen halt nicht, das ist ganz natürlich, die wollen halt auch vielleicht nicht viel fürs Internet zahlen, aber dafür wollen sie halt Geld ausgeben und dann wird das halt angeboten, dass damit natürlich gleichzeitig eben auch die Netzneutralität aufgehoben wird und dadurch eben tatsächlich auch Nachteile entstehen, wenn man mal was anderes will.
Ja, also die Kunden haben vorübergehend den Vorteil, dass sie schnell auf Spotify zugreifen können und kostenlos, aber langfristig haben sie den Nachteil, dass sich keine Konkurrenz zu Spotify wird entwickeln können, die vielleicht besser ist.
Ja, eben nicht kostenlos, sie müssen halt dafür zahlen, sie müssen halt für Spotify bezahlen. Ja. Und Spotify hat dadurch eine Monopolstellung.
Mhm.
Ja, und dann ist man als Kunde im Nachteil, weil die Preise immer steigen, weil halt das Angebot nur noch in eine Richtung geht, nämlich das, was viele Leute hören wollen. Und wenn dann eben gerade diese Musikfreunde eben ihre Nischen haben wollen, ist es plötzlich nicht mehr zu haben.
Ja,
und
also
das ist halt das Problem.
Transparenz und es leicht machen, den Provider zu wechseln, ist natürlich super, aber das ersetzt eben kein Gesetz für Netzneutralität. Mhm. Und wir haben es ja schon in einigen Ländern, in den Niederlanden und in Slowenien. Und ja, es gibt auch eine Studie dazu, die die marktwirtschaftlichen Konsequenzen unterschiedlicher Durchsetzungen von Netzneutralität in Europa betrachtet. Und ja, da kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass man ein Netzneutralitätsgesetz braucht, das eben nicht diese Schlupflöcher offen lässt.
Ja, genau. Also das brauchen wir wirklich.
Ja, und das wird eben in der EU im nächsten Jahr auf der Tagesordnung sein. Und das ist ja auch immer so ein Problem im Europaparlament, was vielleicht nicht allen bewusst ist, dass das Europaparlament selbst keine Gesetzesinitiativen starten kann. Das ist ja auch eine Forderung, die wir da drin haben in dem Leitantrag. Das heißt natürlich, der Gestaltungsspielraum im Wahlprogramm ist insofern ein bisschen kleiner, dass man gar nicht selbst sagen kann, was man selber starten wird. Aber von Gesetzesinitiativen, die bereits gestartet sind, wie zum Beispiel zur Netzneutralität, da wissen wir, das wird ein Thema werden. Und da ist es dann ganz wichtig, dass wir das auch im Wahlkampf thematisieren.
Ja, ganz genau. Ja, nehmen wir den nächsten Punkt. Jo. Meine Daten, unsere Daten geschützt.
Ja, da geht es um die Europäische Datenschutzverordnung, die jetzt schon sehr weit verhandelt ist, aber höchstwahrscheinlich wohl nicht vor der Europawahl verabschiedet werden wird. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall, dass das jetzt noch keine Einigung geben wird. Ja, unsere Kernforderung ist im Prinzip, dass es nicht sein kann, dass Firmen einzelne Länder in der EU gegeneinander ausspielen. Das ist im Moment die Situation. Facebook hat seine Server in Irland, weil dort eben die Gesetzgebung vergleichsweise lasch ist, was Datenschutz angeht. Und Irland hat natürlich auch kein großes Interesse, das zu ändern, weil sie natürlich davon profitieren, wenn sich dort viele Internetfirmen ansiedeln. Und ja, in Deutschland gibt's ein bisschen Widerstand gegen diese Verordnung, weil man eben denkt, gut, sie könnte hinter dem deutschen Datenschutzniveau zurückbleiben. Aber auch das höchste deutsche Datenschutzniveau hilft uns ja nichts, wenn es nicht durchgesetzt wird. Mhm. Und diese Europäische Datenschutzverordnung, die würde eben echte Sanktionen für Verletzungen des Datenschutzes einführen, also Geldstrafen, die ja, die halt es überhaupt möglich machen würde, dass man diesen Datenschutz überhaupt europaweit durchsetzt. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Leider ausgenommen davon sind die Geheimdienste, die Sicherheitspolitik der Nationalstaaten. Da hat man sich nicht dazu durchgerungen, eine Verordnung zu dem Thema zu machen. Also Verordnungen sind ja immer unmittelbar geltendes Recht. Mhm. Und da gibt es dann eine einzelne Richtlinie dazu, was natürlich bedeuten wird, dass es in dem Bereich weiterhin ja in den einzelnen Nationalstaaten unterschiedliche Regelungen gibt. Aber zumindest im kommerziellen Bereich wäre das schon mal ein großer Schritt nach vorne, weil es eben auch solche Dinge bedeuten könnte, wie dass man Unternehmen verbieten kann, ihre Daten an Geheimdienste weiterzugeben. Dann hätte man möglicherweise einen rechtlichen Konflikt, wenn Facebook nach amerikanischem Recht gezwungen ist, Daten herauszugeben und nach europäischem Recht gezwungen ist, es nicht zu tun. Aber da würde sich vielleicht dann auch ein Wettbewerb für neue Dienste ergeben, die sich eben an das europäische Recht halten.
Ja gut, also den Geheimdiensten kommt man wahrscheinlich auf diese Weise eh nicht bei. Sehr ähnlich wie Kernkraft oder Atomkraft, eben nicht kontrollierbar.
Ja.
Was man machen kann, aber da hilft dann vielleicht das europäische Recht auch erstmal nichts, obwohl da, ja, weiß ich nicht. Ich denke, das Einzige, was gegen Geheimdienste letztlich hilft, ist mehr Dezentralisierung.
Ja.
Denn wenn die nicht an einem Punkt ansetzen können mit ihren Lauschern, dann haben es die wirklich schwerer.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ein globales Problem, das man auch nicht auf EU-Ebene allein lösen kann. Also diese Datenschutzverordnung soll nicht heißen, dass es ein europäisches datengeschütztes Internet gibt, das sich irgendwie abkapselt. Das ist aber auch nicht das Ziel dieser Verordnung. Aber ich finde es wichtig, dass sie verabschiedet wird und wenn sie in die nächste Legislaturperiode halt reinkommt, dann können die Mehrheitsverhältnisse wieder ganz anders aussehen und dann ist natürlich auch wichtig, dass da progressive Kräfte gibt, die das weitertreiben.
Ja, es geht ja auch um Verbraucherschutz und es geht auch eben darum, in die Länder hinein vielleicht auch neue Regeln zu bringen.
Ja.
Es geht auch um Sachen wie diese Fluggastdatenweitergabe und das SWIFT-Abkommen, das sind ja alles aus Sicht des Datenschutzes extrem problematische Dinge. Das ist natürlich auf europäischer Ebene. Aber ich finde auch auf nationaler Ebene sowas wie die Schufa. Also eigentlich gehören deren Aktivitäten auch eingeschränkt.
Ja, oder Listenprivileg und solche Geschichten. Ja. Also die deutschen Politiker behaupten eben auch gerne auf europäischer Ebene, dass das deutsche Datenschutzrecht so über alle Zweifel erhaben wäre. Aber eben auch da gibt's riesige Schlupflöcher, wie zum Beispiel das Listenprivileg, also die Weitergabe von Kundendaten. Und auch da könnte sich, also auch in Deutschland, an der einen oder anderen Stelle was verbessern an der rechtlichen Situation.
Allerdings, also das denke ich auf jeden Fall. Gut, Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Gut, das ist ja praktisch ein Gemeinplatz. Das Gras ist grün, hätte man auch schon.
Ja, wenn das so wäre, dann wäre ja alles Wissen offen. Da haben wir halt versucht, Open Data zu erklären, ohne den Begriff Open Data zu verwenden. Weil, also ist natürlich ein schöner Begriff, aber Piraten neigen ein bisschen dazu, in ihren Programmen in eine Fachsprache zu verfallen, wo man denkt, alle Piraten wissen, was gemeint ist, aber es wissen nicht unbedingt die Bürgerinnen und Bürger, was damit gemeint ist. Und wir haben halt versucht, ein Wahlprogramm zu schreiben, das für Normalsterbliche lesbar und verständlich ist.
Naja, ich finde auch Open Data ist der das falsche Konzept. Ich bin ja schon vorletzten Republika, da war das davor, also vor 3 oder 4 Jahren bin ich ja schon wie Häuser gezogen und habe den Leuten versucht, was von freiem Wissen zu erzählen oder Libre Knowledge, weil das natürlich über Open Data hinausgeht, denn Open Data ist ja erstmal nur Daten, aber das eben auch, wie das ja auch hier schön drin steht, dass eben auch Leute einfach Zugang haben müssen, dass eben Bibliotheken nur für irgendwie Angehörige einer Institution zugänglich sind, dass eben überhaupt Sachen weggeschlossen werden, eben auch im Netz weggeschlossen werden. Ja, das sind doch eigentlich die Punkte, auf die es ankommt. Und das geht halt über einfach nur Open Data vollkommen hinaus.
Ja, wir haben ja auch bewusst von Wissen und nicht von Daten gesprochen. Also einmal aus den Gründen, die du sagst, aber eben auch, weil es viel zugänglicher ist. Also Daten ist erstmal relativ abstrakt. Außerdem haben wir schon 2 Punkte zu Daten. Mhm. Und hier geht es uns wirklich um den freien Zugang zu Wissen. Mhm. Und eben auch, wir erklären da ein bisschen ausführlicher, was auch die positiven Effekte sind, dass das eben Chancengleichheit schafft, dass es Fortschritt schafft und eben auch in einer gewissen Weise zur Demokratisierung beiträgt, wenn eben öffentlich einsehbar ist, was der Staat tut.
Hm. Ja, da fehlt noch der Aspekt, aber gut, man hat nie alles, dass eben auch Forschen ein Individualrecht ist und nicht an irgendwelche Institutionen gebunden sein muss oder darf. Also es darf nicht an Institutionen gebunden sein, sondern jeder hat das Recht zu forschen. So steht es ja auch im Grundgesetz. Da braucht man es eigentlich nicht mehr zu fordern. Aber leider ist heute, gibt es halt viele Zugangsschwierigkeiten.
Ja, wobei so ein knappes Programm, da ist natürlich ein bisschen Mut zur Lücke angesagt.
Ja, klar.
Aber das erfordert dann eben das Vertrauen, dass die Abgeordneten auch in der Lage sind, aus den Grundwerten der Piraten zu abstrahieren. Aber wenn wir ehrlich sind, das hätten sie bei dem 102. Bundestagswahlprogramm auch müssen.
Ja, ja, sicher.
Es sind ja nie genau die Fragen, die dann letzten Endes auf die Tagesordnung kommen, 100% im Wahlprogramm abgedeckt, auch wenn man 500 Seiten schreibt.
Ja. So, jetzt kommt ein echtes Parlament, Ausrufungszeichen.
Ja, ist auch einer meiner Lieblingspunkte. Der ist sehr knapp, also das ist... Der ist so knapp, dass ich ihn gerade vorlesen kann. Wir wollen ein Parlament für die Europäische Union, das demokratische Entscheidungen ohne die Merkels und Camerons dieser Welt treffen kann. Dazu muss das Europaparlament endlich selbstständig Gesetze einbringen dürfen und über Finanzen und Steuern entscheiden. Das heißt, wir haben ein großes Demokratiedefizit in der EU im Moment. Wir haben ein Parlament, das eben keine Gesetze einbringen kann, was eigentlich ein Unding ist.
Das ist eigentlich das Definitorische beim Parlament.
Ja.
Haushalt und Gesetze.
Das ist sehr absurd. Das kann
es beides nicht.
Und letzten Endes die Kommission, die ja eigentlich eher sowas wie eine Verwaltung, also so eine Mischung aus Verwaltung und Exekutivorgan sein soll, sind die mit dem alleinigen Initiativrecht. Das ist absurd. Mhm. Und natürlich führt das auch ganz stark dazu, dass die Menschen an Europawahlen weniger Interesse haben, weil normalerweise funktioniert Öffentlichkeit über Politik so, dass man bestimmte Gesetzesentwürfe mit bestimmten Personen identifiziert oder zumindest mit bestimmten Parteien, die die einbringen. Mhm. Und das ist halt im Europaparlament überhaupt nicht so, denn alle Gesetzesentwürfe kommen von der Kommission, einem überparteilichen Organ. Mhm. Und die einzelnen Parteien und Abgeordneten können daran dann nur Änderungsvorschläge vornehmen. Und das macht es unmöglich, europäischen Parteien sich politisch zu profilieren und zu sagen, das ist, wofür wir stehen, weil man eben überhaupt keine Akzente setzen kann.
Ja. Ja.
Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Wahlbeteiligung bei 40% liegt.
Mhm. Ja, ganz genau.
Ja, und es gab auch ein bisschen Diskussionen darüber, ob es okay ist, dass wir hier Merkel als Übeltäterin so explizit erwähnen.
Ah, diese Formulierung ist an der Stelle ein bisschen populistisch, aber
ich find's aber wichtig, das an der Stelle zu benennen, weil eben gerade Merkel und Cameron im Moment auch die großen Bremser bei dieser Demokratisierung sind. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel nach dem Vertrag von Lissabon die Anforderung, dass sich der Rat bei der Nominierung des Kommissionspräsidenten oder der Präsidentin am Ergebnis der Europawahl orientieren muss. Hm. Das interpretieren die meisten so, dass der oder die, also der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin der größten europäischen Partei nominiert wird. Hm. Und jetzt stellt sich Merkel hin und sagt, nö, machen wir nicht. Das muss ausgehandelt werden zwischen den Staaten und ich halte das für unverantwortlich, weil es eben die Politikverdrossenheit fördert, eine große Chance, wie man die Europawahl hätte aufwerten können, einfach wegwischt, weil sie nicht bereit ist, ihre nationale Deutungsmacht über die Leitung der Kommission abzugeben.
Genau, ja. Deshalb ist das der zweite Teil halt wirklich sehr, sehr schwierig. Also Europa bei den selbstständig Gesetze einbringen dürfen, naja, das kriegt man vielleicht noch irgendwie hin. Da wird dann irgend so ein Veto wahrscheinlich eingebaut werden. Aber über Finanzen und Steuern entscheiden?
Zu dem Veto, meine persönliche Idee wäre, dass man eine Art, also dass der Rat, wie er jetzt existiert aus den einzelnen Ländern, umgebaut wird zu so einer Art zweiten Kammer, wie wir sie auch mit dem Bundesrat haben. Aber der Bundesrat hat eben auch nur bei den Gesetzen die Möglichkeit, ein Gesetz wirklich aufzuhalten, bei denen es die Belange der Länder wirklich betrifft. Und ich denke, das sollte auf europäischer Ebene auch so sein. Und in anderen Fällen halt vielleicht ein aufschiebendes Votum oder so. Aber eben letzten Endes sollte bei europäischen Belangen das Europaparlament entscheiden können.
Ja.
Ja, und gut, zu den Finanzen und Steuern, das ist halt eine ziemlich radikale Forderung. Finde ich aber gut, dass wir das drin haben. Das ist unwahrscheinlich, dass man das in den nächsten Jahren umsetzen kann. Und es ist vor allen Dingen, wenn man ehrlich ist, auch nichts, was das Europaparlament entscheiden kann, weil es kann sich ja nicht selbst neue Kompetenzen geben. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass wir auch in einem Europaparlament sagen, wo die Reise hingehen soll. Mhm. Und das ist eine Reise in Richtung einer stärkeren europäischen Integration. Und dazu ist natürlich eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik notwendig, weil im Moment haben wir dieses komische Ungleichgewicht, dass wir eine gemeinsame Währung und einen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben, aber nicht die politischen Institutionen, die in der Lage sind, das wirklich demokratisch zu legitimieren.
Und ich bin da voll auf deiner Seite, nur sehe ich, dass das wahrscheinlich schwer zu vermitteln ist. Weil wenn das ein Wähler liest, sagt er doch sofort, Moment mal, Finanzen und Steuern, jetzt noch mehr Steuern. Das klingt so ein bisschen so, als kämen da jetzt noch die EU-Steuern dazu.
Naja, also über Steuern entscheiden kann ja sowohl erhöhen als auch senken heißen.
Ja.
Aber ganz ehrlich ist auch das Budget der EU relativ lachhaft niedrig. Also ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, aber das ist auf den einzelnen Menschen umgerechnet nicht besonders viel und es kommt extrem viel bei raus. Mhm. Also ich finde, da müssen wir aber auch so mutig sein und sagen, okay, vielleicht also ist für Leute, die der EU grundsätzlich weniger Entscheidungsmöglichkeiten zugestehen wollen, vielleicht ist für die Piratenpartei auch einfach nicht die richtige Partei.
Ja, klar. Ja.
ich meine, klar, Steuern erhöhen das jetzt ist vielleicht nicht, was die Forderung, mit der wir uns hinstellen wollen.
Ja, ist vielleicht an der Stelle auch ganz gut verpackt mit den Merkels und Camerons. Naja, weiß ich nicht. Aber lass uns mal weitermachen. Wissen, wer mitentscheidet?
Ja, das ist der ganz wichtige Transparenzpunkt.
Ja.
Wir haben in den europäischen Institutionen so ein Ungleichgewicht. Das Europaparlament ist relativ transparent. Die haben ein Lobbyregister, wo man sich eintragen muss, wenn man einen Hausausweis haben will. Und dadurch machen das auch ziemlich viele. Mhm. Und da muss man zumindest so ein paar grundlegende Angaben machen, wie das Lobbybudget und den Jahresumsatz des Unternehmens. Und da sind wirklich alle eingetragen, von Google und Facebook zu Young Pirates of Europe. Und das ist eine schöne Sache. Aber auf der anderen Seite, beim Rat, wo viel mehr eigentlich politischer Einfluss besteht, gibt es sowas halt nicht. Und da ist völlig undurchsichtig, wer auf politische Entscheidungen im Rat Einfluss nimmt. Auch und das ist einfach ein riesiges Problem. Und ja, in dem Punkt sind noch ein paar andere Dinge drin. Offenlegung von Nebeneinkünften. Es gab auch vor einigen Jahren mal einen größeren Korruptionsskandal in der EU, wo ein österreichischer Abgeordneter heimlich gefilmt wurde, wie er im Prinzip einem Lobbyisten sagte, was es kostet, bei ihm so ein Gesetz zu kaufen oder ein Abstimmungsverhalten. Also da wollen wir mehr Kontrolle gegen Korruption einbauen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch vielen nicht so klar ist, das Europaparlament ist von der Größe, ja, nicht viel größer als der Bundestag. Mhm. Hat unglaublich viele Anträge zu behandeln und zu entscheiden, hat aber nicht sowas wie einen richtigen wissenschaftlichen Dienst, wer der Bundestag das hat. Mhm. Und dadurch ist es natürlich viel mehr auf die Meinung von Lobbyisten angewiesen, ja, weil das oft eben auch die einzigen Experten sind, für, zu denen die Abgeordneten Zugriff haben. Und wir fordern eben einen wissenschaftlichen Dienst für das Europäische Parlament. Das ist eine Forderung, die Geld kostet. Also da muss man Leute einstellen und manche, also das ist sicherlich auch nicht eine Forderung, die alle Parteien haben, aber die ganz wichtig ist, um eben diese europäische Demokratie zu stärken.
Ja, ganz klar. Also ich denke, das ist unstrittig. Der Euro muss bleiben, Ausrufungszeichen.
Ja, das ist...
Ganz kurzer Punkt. Europa braucht den Euro. Für gemeinsamen Frieden und Wohlstand brauchen wir einen Kontinent mit einer gemeinsamen Währung. Dazu wollen wir unsere nationalstaatlichen Interessen hintanstellen.
Ja, also wenn wir jetzt mit der Finanzkrise zu tun haben, dann gibt es ja einige Stimmen, die sagen, der Rückschritt wäre im Prinzip die beste Lösung dieses Problems. Also wir ziehen uns zurück in nationale Währungen und in nationale Wirtschaftsräume. Die Alternative ist eben, man sagt, das Problem ist nicht der Euro, sondern das Problem ist, dass wir dass die gemeinsame Wirtschaftspolitik und die gemeinsamen demokratischen Institutionen fehlen. Ja. Und das ist eben der Weg, den wir gehen. Wir sagen, der Euro muss bleiben, ganz klipp und klar, damit eben auch deutlich ist, wo wir uns da von anderen Wahlalternativen abgrenzen. Und in dem Punkt, der später kommt, zu Alle für Europa, zählen wir dann auch nochmal wirklich solche Themen wie die gemeinsame Wirtschaftspolitik auf, die natürlich dafür notwendig ist.
Naja, also an dem Punkt hier, der Euro muss bleiben, finde ich ein bisschen kritisch, dass alles nicht, die Zusammenhänge nicht klar werden. Es steht einmal, Europa braucht den Euro. Gut, jetzt ist halt die Frage. Es steht dafür, gemeinsamen Frieden und Wohlstand brauchen wir einen Kontinent mit einer gemeinsamen Währung. Also das müsste ein bisschen mehr erklärt werden.
Ja, da war es vielleicht ein bisschen zu knapp. Also jetzt, wo ich es erkläre, merke ich es auch. Ich greife so ein bisschen auf den Punkt davor und zum Parlament und ein bisschen auf den Punkt zwei weiter zur gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Also wir hatten zwischendurch in dem Punkt auch noch die Verfassung mit drin, wo dann völlig berechtigt der Einwand kam, das passt jetzt in diesen Punkt nicht rein. Das ist ein wichtiger eigener Punkt, den wir dann aufgemacht haben. Ist vielleicht an der Stelle nicht optimal erklärt.
Naja, vor allen Dingen, weil ja die, weil es ja Europaskeptiker gibt oder Euroskeptiker eigentlich mehr, die sagen, der Euro ist ja gerade das, was den Wohlstand verhindert.
Ja gut, viele. Aber also da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben im Währungsraum das Problem, dass es ein Ungleichgewicht gibt in der Exportkraft der einzelnen Länder. Und da gibt es aber, glaube ich, viele Punkte, die wesentlich sinnvoller sind, als den Euro abzuschaffen, zumal ja das auch unglaubliche Folgekosten und Probleme geben würde. Und das sind dann teilweise so einfache, in Anführungszeichen, Forderungen wie eine Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns in Deutschland. Weil in der Diskussion um die Finanzkrise gerne die einzelnen Bevölkerungen Deutschland, südeuropäischer Staaten gegeneinander ausgespielt werden und gesagt wird, die haben über ihre Verhältnisse gelebt oder dergleichen. Dabei hat Deutschland eben auch einen Exportüberschuss, der natürlich den anderen Ländern im Wirtschaftsraum schadet. Mhm. Und wenn man in Deutschland endlich mal die Löhne erhöht, was ja lange nicht passiert ist, dann exportiert Deutschland weniger und dann gibt es auch ein größeres Gleichgewicht innerhalb des Euroraums.
Wir haben hier auch, das muss man sich ja auch vergegenwärtigen, wir haben ja zum Beispiel auch staatlich subventionierte Löhne. Da müssen die Firmen so wenig Löhne zahlen, dass die Leute davon nicht leben können.
Ja.
Das heißt natürlich, es ist für die Firmen ein Vorteil, hier zu sein, weil sie weniger Löhne zahlen müssen. Und das wird aber ausgeglichen durch Zusatzzahlungen vom Staat, das heißt letztlich vom Steuerzahler, damit die Leute nicht verhungern. Und da haben eben andere Länder aus gutem Grund eben tatsächlich auch im Grunde das bessere Sozialsystem. Ich meine, Frankreich hat Mindestlöhne seit ich denken kann, als ich in noch gerade mal angefangen hatte zu studieren, da weiß ich noch, da musste man wissen, das war damals noch ein großes Problem, da gab es diesen SMIC in Frankreich, also das Mindestlohn, ne? Salaire minimal ist es, glaube ich. Und den Rest der Abkürzung weiß ich jetzt nicht mehr, so lange ist es schon her. Und dann war immer die Frage, wie übersetzt man das ins Deutsche? Ne? Weil halt dann immer wieder so Zeitungsartikel vorkamen, wo es um die Erhöhung des Mindestlohns gibt. Und wir hatten das Konzept in Deutschland halt nicht. Also da sieht man, wie alt das schon ist. Das ist immerhin frühe 80er Jahre. Und das ist in Deutschland immer noch nicht da. Und natürlich sind natürlich die Produktionskosten in Frankreich höher, wenn da solche Löhne gezahlt werden müssen, immer eben. Und in Deutschland eben, ja, es eben auch anders geht. Aber das ist schon, und natürlich schreit da die Wirtschaft auf, weil es natürlich für sie von Nachteil ist. Aber es ist eben für alle am Ende von Vorteil. Und zwar europaweit.
Ja, und langfristig, natürlich würde die Wirtschaft auch nicht davon profitieren, wenn der Euroraum zusammenbricht.
Ja.
Von daher ist es auch in ihrem eigenen langfristigen Interesse, dass Deutschland wie eben die meisten anderen Länder um uns herum auch einen Mindestlohn einführt.
Ja, schade, dass das nicht erwähnt ist mit dem Mindestlohn und auch ein anderer Punkt ist
dann. Aber das ist halt wirklich was der Bundestag entscheiden muss.
Klar,
also kann man natürlich,
kann man
Erklärung.
Nicht, stimmt, das kann da nicht rein, weil halt, wo man natürlich im Grunde auch europaweit braucht, aber die anderen Staaten sind da eigentlich meistens weiter.
Also,
was auch nicht drin steht, was aber auch ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, sind ja Eurobonds.
Ja, ist jetzt nicht so mein Spezialthema, muss ich sagen. Aber ich glaube, das war in dem, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es in dem Europa-Sixpack enthalten war. Aber also wir haben noch einen Punkt zur Solidarität,
ich glaub, das war da enthalten, wenn ich mich richtig erinnere.
Der zumindest in die Richtung
können
geht.
Können wir gleich darauf eingehen. Aber um das noch kurz zu erklären, also da geht es eben darum, dass eben sozusagen vereinfacht gesprochen, die reicheren Staaten eben auch sozusagen Schulden der ärmeren Staaten übernehmen, was natürlich immer nicht in Deutschland immer nicht so gut ankommt. Ja, aber
also die Bürgschaften übernehmen.
Ja, genau. Und das ist halt aber, glaube ich, schon wichtig. Das ist halt schon, also letztlich, wir haben auch in Deutschland so einen Finanzausgleich, ist ja auch umstritten, aber wer hat am Ende profitiert von eben Exporten, muss dann eben dafür auch ein bisschen was Verbindlichkeiten übernehmen. Also das ist, glaube ich, schon wichtig. Und natürlich klar, sagt man dann in der Bevölkerung, ja, aber dann zahlt wieder der Steuerzahler am Ende. Ja, am Ende, ja.
Naja, aber es führt auch einfach erstmal dazu, dass die Zinsen niedriger sind, genau, für die Länder. Und genau, eine Bürgschaft heißt ja eben nicht, dass man diese Schulden, ja, auch in jedem Fall übernehmen,
ja,
wird.
Genau, genau. Ja, ja.
Ja.
So, ja, Europa verbindet.
Das ist der schöne Punkt der europäischen Bewegungsfreiheit. Also wir haben ja den Schengen-Raum. Ich kann irgendwie mit dem Fahrrad von Finnland ans Schwarze Meer fahren, ohne meinen Ausweis vorzuzeigen. Zumindest sollte das so sein. Und es gibt halt immer wieder Bestrebungen, oft irgendwie so zu großen Fußballspielen oder so wird das gemacht, dass dann einzelne europäische Staaten aus Gründen der nationalen Sicherheit die Grenzen einfach wieder zumachen und dann ist es halt temporär mit dem Schengen-Raum vorbei. Und es gibt jetzt ja in vielen Ländern wirklich von Sicherheitspolitikern so einen Pushback gegen eigentlich eine der größten Errungenschaften der europäischen Einigung. Und da müssen wir Piraten als eben eine Partei der Offenheit und der Grenzenlosigkeit uns ganz klar dagegen stellen. Und ja. Ja, was da auch noch drin steckt, ist, dass wir eben auch die Grenzen in den Köpfen abbauen wollen. Und auf einem, ja, ab einem bestimmten Punkt, denke ich, lässt sich die europäische Integration nicht verordnen. Also da, die ist ganz stark darauf angewiesen, dass die Menschen irgendwie innerhalb Europa persönliche Kontakte und Verbindungen haben. Mhm. Und wir haben da das Programm Erasmus erwähnt, auch wieder als ein konkretes Beispiel, mit dem viele gerade Studierende einfach schon mal in Berührung gekommen sind, eben es Menschen möglichst unabhängig von ihrem sozialen Stand zu ermöglichen, in andere europäische Länder zu reisen und dort zu studieren oder eben zur Schule zu gehen. Das halte ich für ganz elementar und deshalb mache ich auch bei den Young Pirates of Europe diese Jugendaustausche zwischen den einzelnen Ländern.
Ja, aber dennoch, also du sagst, dass das so einfach möglich ist, aber ich meine, ich kenne das Erasmus-Programm ja ganz gut und das Geld, was man da bekommt, ermöglicht es letztlich nur Leuten, die auch sonst gut situiert sind, klar, oder einigermaßen gut situiert sind, da ins Ausland zu gehen, deshalb, weil es sonst hinten und vorne nicht reicht.
Ja, deshalb wollen wir es ja auch ausbauen. Also das ist natürlich ein Problem. Es gibt von Seiten der EU eigentlich den Willen, solche Jugendaustauschgeschichten, Jugendinitiativen zu fördern. Wir haben das auch mit den Young Pirates of Europe mal probiert. Wir haben mal versucht, Fördergelder zu beantragen für so eine gemeinsame Veranstaltung, dass dann eben ja Jugendliche aus den ganzen junge Piratenorganisationen nach Brüssel kommen können und für so ein gemeinsames Camp. Das ist eine ganz schöne bürokratische Herausforderung einfach mal. Also die Gelder dafür sind im Grunde genommen da. Aber ich habe das Gefühl, das scheitert ein ganzes Stück weit daran, dass die echten Jugendinitiativen, die wo sich Jugendliche zusammentun und gemeinsam was machen wollen, dass denen überhaupt das bürokratische Know-how fehlt, um diese Antragsprozesse dann auch wirklich zu durchlaufen. Also es wäre schön, wenn das einfacher wird. Und damit eben solche Förderprogramme auch wirklich die Menschen erreichen, die da was machen können. Weil jetzt sind es halt vor allen Dingen die Pfadfinder und die kirchlichen Jugendorganisationen, die davon profitieren.
Ja. Naja, gut, die sind eben auch schon international vernetzt. Klar. Das ist ja auch der Vorteil.
Die haben dann aber auch fest angestelltes Personal, das sich um den Papierkram kümmert.
Genau. Ja, alle für Europa.
Alle für Europa. Gemeinsame Lösungen für Probleme, die alle betreffen. Also da geht's um die gemeinsame europäische Verfassung, die wir ja auch schon im Europa-Sixpack verabschiedet haben. Ja, wir sagen ja zu einer Verfassung, wir wollen aber, dass sie eben auch von den Bürgerinnen und Bürgern abgestimmt wird. Und was ganz wichtig ist, eben der Aushandlungsprozess dieser europäischen Verfassung soll transparent sein und soll eben Möglichkeiten zur Mitarbeit schaffen. Und dafür kann man ja auch das Internet wunderbar nutzen. Es gibt im Prinzip im Kleinen so eine Art, gab es ein Pilotprojekt dafür in Island. die unter breiter Mitwirkung der Bevölkerung übers Internet einen Verfassungsentwurf entwickelt haben. Der ist leider im Endeffekt dann an der Annahme durch das jetzt konservative Parlament gescheitert. Also auch dort gab es ja eine Zeit lang großen Umschwung, große Aufbruchsstimmung. Aber bei der letzten Wahl hat die konservative Partei, die zum großen Teil auch für die Finanzkrise in Island verantwortlich war, ist wieder an die Macht gekommen und dann ist leider dieser Verfassungsentwurf gescheitert. Aber ich denke trotzdem, dass wir da also an dem Prozess, den sie verwendet haben, ganz viel lernen können für Europa.
Ja.
Ja, und da ist eben auch enthalten, dass wir eben so Politikfelder wie Wirtschaftspolitik, Außenpolitik, Umweltpolitik, Sozialpolitik eben in Europa anpassen wollen. Da sind wir mit globalen Problemen konfrontiert. Ich glaube, gerade bei der Wirtschaftspolitik haben wir es schon ein bisschen erklärt. Bei der Umweltpolitik ist es noch offensichtlicher. Da müssen wir im Endeffekt zu globalen Einigungen kommen, wenn es darum geht, CO2-Ausstoß zu reduzieren und so weiter. Und das ist da unser Ziel. Aber eben wenn es diese starke Integration der Politikfelder gibt auf europäischer Ebene, dann braucht es natürlich auch eine Verfassung und die starken demokratisch legitimierten Institutionen dafür.
Klar. Ja, Europa für alle. Jetzt das Umgekehrte.
Ja, die EU hat sich der Überwindung von Grenzen verschrieben. An diesem Anspruch muss sie sich messen lassen.
Ja.
Also die EU ist ein Friedensprojekt und scheitert aber wirklich kläglich an ihren eigenen Ansprüchen und dem Menschenbild, das sie hochhält, weil sie eben im großen Stil vor ihren Grenzen Menschen, die nach Europa flüchten wollen, ertrinken lässt. Mhm. Das geht so weit, dass jetzt bei dem Unglück vor Lampedusa italienische Fischer teilweise das Unglück miterlebt haben, aber keine Menschen vor dem Ertrinken retten durften, ohne sich strafbar zu machen, wenn sie sie in Italien an Land bringen. Das ist unmenschlich. Es ist auch überhaupt nicht nötig. Es ist absurd zu glauben, dass irgendwie alle Menschen nach Europa flüchten wollen. Im Vergleich zu anderen Ländern nimmt gerade auch Deutschland eine relativ lächerliche Zahl jetzt von syrischen Flüchtlingen auf. Da gab es eine ganz schöne Grafik, die von den Grünen, glaube ich, gemacht wurde, den europäischen Grünen, wo auch unsere beiden schwedischen Europaabgeordneten Mitglied sind in der parlamentarischen Gruppe. Die haben so eine Grafik gemacht, wo sie gezeigt haben, wie viele syrische Flüchtlinge von verschiedenen Ländern aufgenommen wurden. Und da gab es halt diese Rhetorik von Konservativen in der EU. Ja, wir können ja nicht alle retten. Aber die Zahl der Menschen, die Europa tatsächlich rettet, ist halt erschreckend und absurd. Und ja, wir wollen die Grenzschutzagentur Frontex abschaffen, die im großen Stil zu dieser Abschottungspolitik beiträgt. Und da passiert auch im Moment ziemlich viel. Es wurde gerade Eurosur verabschiedet, was eben so ein Paket ist von technologischer, in Anführungszeichen, Absicherung der Grenzen, also dass Drohnen eingesetzt werden und es wird gerne behauptet, das diene dem Schutz von Menschen vor dem Ertrinken, aber die Erfahrung lehrt halt, dass eben genau das nicht passiert und dass es darum geht, eben die Schiffe von Menschen, die übers Mittelmeer flüchten, möglichst früh einfach abzudrängen und eben am Eintritt in die EU zu hindern.
Ja,
da haben wir zum Glück ein sehr starkes asylpolitisches Programm auch im Bundestagswahlprogramm verabschiedet, was hier Vorbild ist.
Ja, denke ich auch. Ja. Ja, Solidarität.
Ja, da in Europa soll niemand hungern oder frieren. Da sind einige Punkte drin. Einmal, dass eben eine Ablehnung der merkelschen Austeritätspolitik, also immer weiter Kürzen von Sozialausgaben und diese Sparpolitik eben nicht, also einmal unmenschlich ist, aber auch die Probleme nicht löst. Wir brauchen auf der anderen Seite eben eine Investition in zur Stärkung der Binnennachfrage. Und eben, was nicht sein kann, ist, dass eben genau an den Sozialleistungen gekürzt wird, was letzten Endes eben auch zu starken Unruhen führt in vielen Ländern und damit auch die Stabilität der EU gefährdet. Ja, da ist das Fernziel, also unser Ziel ist ein europaweites bedingungsloses Grundeinkommen. Ich denke, es ist uns allen klar, dass das Europaparlament in der nächsten Legislaturperiode wohl kaum das europäische gemeinsame bedingungslose Grundeinkommen einführen wird. Dazu fehlen ihm leider auch die Kompetenzen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir diese Forderungen aufstellen und in die Diskussion bringen, weil der erste Schritt hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen ist ja, dass man überhaupt erstmal zu dem Punkt kommt, dass wir das prinzipiell wollen. Und da gibt es viele Bedenken gegen, die oft auch auf so einem, ja, einer Denkweise beruhen, dass man meint, den Lebensunterhalt müsse man sich verdienen. Aber gleichzeitig die gleichen Menschen, die das sagen, lehnen sowas wie eine Zwangsarbeit strikt ab. Und dann, da ist in gewisser Weise eine kognitive Dissonanz, ja, über die man diskutieren sollte. Und das ist ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal der Piraten, dass wir diese Forderungen offensiv vertreten.
Ja, nee, die Piraten sind da wirklich vorbildlich, eben auch postmaterialistisch. Und das fehlt bei den anderen Parteien, die auch von ihrer Tradition her eben in irgendeiner Weise sich auch an dem Konzept der Arbeiterpartei abarbeiten. Also die Sozialdemokraten allen voran, natürlich auch die Linke, aber im Grunde ja auch CDU und CSU. Da geht es halt letztlich um dieses christliche Arbeitsbild, aber eigentlich auch eins, was materialistisch
ist. Da ist dann die Argumentationslinie ein bisschen anders. Die meinen, wir müssen die Inflation ganz niedrig halten, weil die Inflation hat zur Massenarbeitslosigkeit geführt. Aber natürlich, letzten Endes ist irgendwie die Idee, dass Arbeit ein Selbstzweck ist und nicht materielle Sicherheit und Teilhabe, in allen Parteien irgendwie so ein Grundgedanke, der mitschwingt. Und das sollten wir dringend in Frage stellen.
Ja, jetzt erwähnt ihr aber auch die Europäische Sozialcharta. Wobei
die ist in Deutschland ja nicht ratifiziert, doch, in der neuesten Version.
Ratifiziert. Was?
Ja. Also die wurde aktualisiert und dann nicht wieder.
Deutschland und Österreich haben die ESC ratifiziert.
Lass mich mal gerade schauen.
Ah, die revidierte Version.
Genau.
96, stimmt.
Ja,
wurde
das sind halt
unterzeichnet, aber nicht ratifiziert.
Das sind halt die Details, die dann natürlich in dem Leitantrag so ein bisschen unter den Tisch fallen.
Naja, die Europäische Sozialcharta ist ja auch letztlich kein EU-Projekt. Das ist ja Europarat.
Das ist richtig, aber alle EU-Staaten sind ja auch im Europarat.
Richtig.
Und da wir solche Dinge europaweit vereinheitlichen wollen. Also da geht es um solche Punkte wie Kündigungsschutz und Mitarbeiterrechte.
Na, Recht auf Arbeit auch. Bei Recht auf Arbeit, so schön das ja ist, aber da schwingt natürlich immer so ein bisschen auch mit, dass es am Ende vielleicht auch darauf ankommt, unbedingt Arbeit haben zu müssen.
Das finde ich nicht. Also ich finde Recht auf Arbeit schon wichtig, aber das ist ja nicht das Gleiche wie Pflicht zur Arbeit.
Richtig.
Und ich denke, die meisten Leute wollen arbeiten und in gewisser Weise das bedingungslose Grundeinkommen basiert ja auch auf diesem Menschenbild von Menschen, die aus Arbeit Selbstverwirklichung
das
ziehen.
Das ist richtig, aber dennoch ist die Europäische Sozialcharta nichts, aus das man irgendwie das bedingungslose Grundeinkommen herauslesen kann.
Das ist richtig. Also das sind zwei unterschiedliche Punkte, die eben in diesem Punkt Solidarität enthalten sind. Also das soll nicht als ein gemeinsamer Argumentationsstrang gewertet werden an der Stelle.
Ja. Oh. Ja. Ja, genau. Also das ist, das, also wie gesagt, das ist natürlich kann man immer sagen, klar, also das auf jeden Fall soziales Europa ist ein wichtiger Aspekt. Aber ich glaube, dass die Piraten eben weit über das hinausgehen, was hier in der Europäischen Union bisher diskutiert worden ist.
Ja, das ist natürlich richtig, wobei halt solche Punkte wie Kündigungsschutz, also den es zwar irgendwie gibt, aber der de facto durch solche Sachen wie Leiharbeit eben ausgehebelt wird,
viel
zu dem Niedriglohnsektor in Deutschland beitragen, der wiederum ein großes Problem in der europäischen Finanzkrise ist. Ja. Also insofern.
Ja, ich meine, das Teilzeitbeschäftigungsgesetz in Deutschland ist eins, was, glaube ich, auf europäischer Ebene überhaupt keinen Bestand haben könnte. Also das ist also das ist schon problematisch, dass halt irgendwie solche Möglichkeiten geschaffen werden, Leute da im Grunde ja auch endlos zu befristen, beziehungsweise auch auf der anderen Seite Leute daran zu hindern, es ist ganz unglücklich gelöst beim Teilzeitbeschäftigungsgesetz. Gut, das ist jetzt ein Thema für sich.
Oder auch in der Wissenschaft ist das ja auch ein Riesenproblem. Da sieht man's. Wo die Piraten aber, glaube ich, auch einen Programmpunkt zu haben in Deutschland. Aber gut, das ist jetzt...
Ist ja ein deutsches Problem. Ja. Aber man kann natürlich einheitliche Regeln schaffen, gerade wenn man den Austausch möchte zwischen den Ländern. Ich meine, das sieht man ja jetzt auch. Wir haben ja fast nicht die Möglichkeit, ausländische Wissenschaftler herzuholen oder Deutsche ins Ausland zu bringen, weil das mit den Beschäftigungssystemen nicht passt.
Ja. Und das, also auch bei Bologna war ja irgendwie das Ziel, die Universitätslandschaft in Europa zu vereinheitlichen. Aber wenn das eben genau an den Stellen nicht funktioniert, dann ist das natürlich auch ein europäisches Problem.
Ja.
Ja.
Ja, europäische Energiewende.
Ja, da haben wir etwas flapsig formuliert, alles was brennt, muss weg. Ja,
passt aber auch.
Ja, also natürlich kann man dann wieder irgendwelche Einzelfälle finden, dass es vielleicht unter Umständen in Ordnung ist, wenn der Bauer dann in seinem Kleinkraftwerk den Kuhmist verbrennt. Ich glaube, das Wichtigere ist, dass man eben von fossilen Energieträgern wegkommt. Ja. Aber genau diese Art der Sprache wollten wir halt vermeiden. Mhm. Wir wollen, dass es klar verständlich ist und klar verständlich ist, dass wir weg wollen von Kernkraft, weg von Kohle, Gas und Öl, hin zu unerschöpflichen Energiequellen und dass die europäische Komponente an der Stelle eben ist, dass wir einen gemeinsamen europäischen Verbund von Energieerzeugern haben wollen, also eben eine dezentrale Struktur, wo die Aufgabe der EU ist, eben den Netzausbau so voranzutreiben, dass es eben auch eine gesicherte Stromversorgung gibt. Hm. Aber viele kleine Kraftwerke mit erneuerbaren Energien wäre dann eigentlich das Ziel.
Ja. Nee, das ist auch ganz wichtig. Auch Dezentralität ist wirklich da ganz, ganz also zentral als Gedanke.
Ja, ist ja auch ein Aspekt der Offenheit wieder, dass man eben die Vernetzung fördert und dadurch eben sich absichert.
Ja, genau. Ja, der letzte Punkt, gemeinsam nach den Sternen greifen, das passt auch gut zum Schluss, weil das wirklich so ein bisschen Science-Fiction auch ist.
Ja, es gab einen ganz tollen Blogpost von Tante über den traurigen Stand der Science-Fiction zurzeit, dass das ja nur noch Actionfilme im Weltraum wären. Und eigentlich war ja mal die Aufgabe von Science-Fiction, Utopien oder auch Dystopien zu denken, wie der technologische Fortschritt unsere Gesellschaft verändert. Und wir sind in einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts und wir lassen uns von dem lieber treiben, als uns als ihn politisch zu gestalten. Und ich denke, wenn das jemand besser machen kann, dann sind das die Piraten. Das ist auch was Amelia Anderstotter im Europaparlament ganz stark versucht eben zu sagen, Technik ist nicht neutral. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, welche sozialen Veränderungen wir wollen und wie Technologie uns dabei helfen kann, die zu erreichen.
Ja.
Und ich denke, wenn wir die europäische Einigung wollen und wenn wir wissenschaftlichen Fortschritt wollen, dann ist eben die europäische Raumfahrt ein Projekt, was uns das beides ermöglichen kann. Weil es ist was die Menschen auch mitnimmt, was eine gemeinsame Identität schafft und was gleichzeitig eben die Forschung im Weltraum extrem vergünstigt. Also konkret fordern wir eben oder setzen wir uns das Ziel, den ersten Weltraumaufzug in Betrieb zu nehmen. Das muss ich wahrscheinlich kurz erklären.
Ja, erklär mal.
Ja, also der Weltraumaufzug, das Prinzip ist, man hat ein Seil, das in der Erde verankert ist und eben in den Weltraum hinausreicht und eben so lang ist, dass es im Endeffekt von der Zentrifugalkraft der Erde nach außen gezogen wird, durch die Erdumdrehung, gleichzeitig aber eben durch die Verankerung in der Erde und die Gravitationskraft eben gehalten wird und dadurch unter Spannung steht. Mhm. Und an diesem Seil kann man dann eben wie bei einem Aufzug einfach durch Elektrizität Dinge hoch und runter fahren. Mhm. Im Moment haben wir stattdessen die Rakete. Das heißt, man verwendet Treibstoff, um Dinge ins All zu schießen. Wobei eben das Problem ist, dass die Masse an Treibstoff so groß ist, dass man wirklich hunderte Tonnen von Treibstoff braucht, um eine ziemlich kleine Menge an Material überhaupt in den Weltraum zu bekommen. Also letzten Endes transportiert man viel mehr Treibstoff, als man eigentliches Material transportiert, das man im Weltraum haben will. Und ja, der Weltraumaufzug ist eigentlich schon ein ganz altes, alternatives Konzept dazu. Mhm. Aber man hat dann mehr in die Rakete investiert, weil die eben auch militärische einen Zusatznutzen hat. Mhm. Und ja, aber natürlich liegt in militärischen Anwendungen nicht die Zukunft und so eine Möglichkeit, günstig Dinge in den Weltraum zu befördern, würde halt eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Projekten wesentlich günstiger machen.
Ja. Ja. Na, es ist auch auf jeden Fall ökologischer.
Ja,
es ist auch sicherer, weil bei so Raketen geht auch mal was kaputt. Das ist auf jeden Fall auch sicherer. Und man kann, glaube ich, die Sachen auch wieder runterholen. Ist ja bei den Raketen auch ein bisschen schwierig immer.
Ja.
Also das ist eigentlich eine ganz gute Idee.
Es gibt auch einen ganz tollen Podcast dazu, der auch, also Raumzeit heißt der Podcast, wird auch unter anderem von der ESA gemacht. den kann man ja vielleicht auch verlinken. Der erklärt so ein bisschen den Stand der Forschung zu dem Thema. Darin kommt auch der schöne Satz vor, der Weltraumaufzug wird Realität 10 Jahre, nachdem alle aufgehört haben zu lachen. Und das, finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt. Also wir müssen es endlich mal schaffen, solche visionären Forderungen
zu vertreten. Ich verstehe das auch nicht. Also ich verstehe auch immer das Gelache nicht. Also ich meine, die Sache ist doch evident, dass das eine gute Idee ist.
Ne? Also ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube, es ist eher so eine Angst, irgendwie wieder als der Nerd dazustehen oder nicht für voll genommen zu werden. Aber ganz ehrlich, wir haben es hier mit einer Wahl zu tun, wo 60% der Wahlberechtigten einfach nicht hingehen. Hm. Und da kann mir niemand erzählen, dass die Piratenpartei so seriös wie möglich auftreten muss. Nein, wir müssen starke Forderungen stellen, die Menschen auch interessieren, damit sie wissen, warum gehe ich überhaupt zu dieser Wahl. Denn de facto im Moment tut es die Mehrheit der Menschen nicht.
Vollkommen richtig. Naja, und die immer sagen, ja, ihr seid ja unseriös und wir sind seriös, sind doch die plakativ gesagt, die Karre vor die Wand gefahren haben. Und ich meine, was ist denn bitte, also gerade wenn ich mir das jetzt angucke, dieses unsägliche Getue da mit den Koalitionsverhandlungen. Also das ist doch, hat doch mit Verantwortlichkeit und Können irgendwie auch nicht mehr viel zu tun. Nee. Ich weiß es nicht.
Also Verantwortungsdiffusion ist ja auch eins der großen Probleme, die wir haben in Europa, dass eben die nationalen Regierungen über die europäische Ebene irgendwelche unbequemen Gesetze verabschieden, meinetwegen Vorratsdatenspeicherung, und dann hinterher auf nationaler Ebene sagen, ja, wir würden uns ja gerne dagegen wehren, aber die EU hat es vorgeschrieben. Und wir haben alles in den großen Parteien, aber sicherlich keine Seriosität und Verantwortungsübernahme. Ganz toll finde ich da ja immer Jon Gnarr, den Bürgermeister von Reykjavik, von der besten Partei, der ja als Comedian angetreten ist, aber jetzt wohl der beliebteste Politiker in Island ist, weil er auch einfach solide Politik macht und seriöse Politik. Aber er geht halt trotzdem mit Jedi-Kostüm zur Arbeit, weil er sagt, dass auch dieser Anstrich von Seriosität, den sich die Politik gibt durch Anzüge und den ganzen Habitus, dazu beiträgt, dass man sich selbst für zu wichtig nimmt und zu sehr von der Bevölkerung entfernt.
Ja.
Und das finde ich einen ganz tollen Ansatz.
Und ich glaube, es hat auch was Lächerliches. Also ich war mehrfach in der Bezirksverordnetenversammlung. Das ist in Berlin eben auf Bezirksebene, also sozusagen das kommunale Parlament, allerdings ohne Haushaltsvollmacht. Das ist auch irgendwie entmachtet. Aber wie auch immer. Und da sitzt die CDU-Fraktion immer so komplett, man hat immer den Eindruck, die kommen, das ist der Angriff der Klonkrieger, weil die so geklont aussehen. Erstmal sind es ja fast nur Männer, und alle im schwarzen Anzug. Das ist wirklich schon merkwürdig. Das hat was Uniformhaftes. Vor allen Dingen, weil sie die Einzigen sind. Die anderen kommen irgendwie alle anders angezogen. Obwohl auch in den anderen Fraktionen viele Männer sind, davon ab. Dann gibt es aber auch Frauen dazwischen. Also ich will ja nicht sagen, dass nur Männer sind bei der CDU. Obwohl die Frau des Fraktionsvorsitzenden, die ist bei den Grünen. Aber gut, dann lassen wir das. Aber wie gesagt, es gibt halt auch Frauen dort und erstaunlicherweise tragen die dann auch ein dunkles Jackett, damit auch wirklich alles durchgestylt ist. Aber ich glaube nicht, dass sie sich abgesprochen haben. Das ist irgendwie deren Vorstellung, wie man da hinzugehen hat.
Ja, das ist halt vielleicht der falsche Ansatz von Seriosität. Also der sollte sich dann doch an der politischen Verantwortungsübernahme widerspiegeln und nicht nur im Auftreten.
Ja, und ich finde, das ist genauso lächerlich, oder das ist eigentlich lächerlicher, als wenn man sagt, wir wollen einen Weltraumaufzug, der immerhin ein realisierbares Projekt darstellt und auch bei näherem Nachdenken unbedingt vernünftig erscheint.
Ja, und wir brauchen sowieso Investitionen in Europa. Ja. Also wenn wir von der Austeritätspolitik wegkommen wollen, dann ist das der Weg. Mhm. Und ehe man halt nur Straßen baut, kann man ja auch mal eine zukunftsfähige Infrastruktur bauen. Und letzten Endes ist der Weltraumaufzug Infrastruktur. Der eröffnet uns eben den Weg in den Weltraum zu günstigen Kosten. Also dann kann man eben ein Kilo Material auch mal für 100 Euro in den Weltraum schicken. Und insofern ist es auch ein Aspekt der Offenheit wieder an der Stelle, dass wir eben die Erde durch Infrastruktur offen machen für den Weltraum und für zukunftsträchtige Forschung.
Genau, ja. Nee, wirklich, also es gefällt mir rundum sehr gut. Das ist ein schönes Programm, wird wahrscheinlich auch breite Unterstützung finden.
Ja, es gab eine Liquid Feedback-Initiative, die jetzt gerade durch ist. Da wurde er mit breiter Mehrheit angenommen, mit 95%. Die Beteiligung, naja, ich glaube 197 Fürstimmen waren es, also da ist noch Raum nach oben, aber auch, es stimmt ganz hoffnungsfroh, dass sich auch auf dem Bundesparteitag eine Mehrheit dafür begeistern kann. Es erfordert auch an der Stelle Mut von den Piraten, weil es ist eben ein in sich stimmiges Programm, das natürlich nicht alle Interessen an jeder Stelle hundertprozentig abdecken kann.
Ja, klar.
Aber es ist halt ein in sich schlüssiges Konzept und dadurch eine echte Alternative zu diesen zusammengewürfelten Mammutprogrammen.
Genau, wobei ich auch nicht weiß, wie groß die Beteiligung bei den Mammutprogrammen war. Ich habe bis nicht mehr in Erinnerung, wie viele Leute sich da beim Lime-Survey beteiligt haben. Aber
waren auch nicht
mehr werden es nicht sein.
Nicht viel, nee. Zumal eben bei dem Lime-Survey ein Großteil auch einfach wirklich nur für ganz vereinzelte Anträge gestimmt hat. Also wie viele das wirklich ernsthaft ausgefüllt haben, das wären mit Sicherheit nicht mehr Leute gewesen sein.
Ja, und dann gab es ja auch, also ich meine, ich habe es ja auch versucht. Ich bin am Ende gescheitert am Lime-Survey. Aber ich habe es auch versucht, mit Hilfe der Arbeit, die sich andere gemacht haben, also zum Beispiel aus Berlin. Da gab es halt Piraten, die haben da schon mal durchgeschaut und Empfehlungen abgegeben.
Ja.
Und ich habe mich natürlich an diesen Empfehlungen orientiert. Ja. Das werden andere auch gemacht haben, sodass man da auch, also diejenigen, die abgestimmt haben, werden auch nicht unbedingt alles im Detail gelesen haben.
Ja.
Also vermute ich jetzt mal.
Ich muss auch sagen, also wir haben relativ wenig Kritik zum Prozedere erfahren. Also wir haben den Antrag in einer kleinen Gruppe entwickelt, wie es ja auch oft so ist, haben ihn in Liquid Feedback eingestellt, um noch die Anregungen mitbekommen zu können. Wir haben einige dieser Anregungen dann noch vor dem Antragsschluss umgesetzt. Und bei anderen aber eben auch ganz klipp und klar gesagt, wir verfolgen hier ein Konzept, wir wollen es nicht allen recht machen mit diesem Antrag. Und letzten Endes kann demokratische Legitimation ja durch verschiedene Wege stattfinden. Und die einen sagen, es ist am demokratischsten, wenn jetzt im Lime-Survey über einzelne Antragsbausteine abgestimmt wird. Aber genauso ist es ja ein demokratischer Ansatz, dass man sagt, wir haben jetzt ganz verschiedene Anträge, die gegeneinander konkurrieren. Und da gibt es den großen Mammutantrag und den kurz und knackig. Und dann wird darüber auf dem Parteitag eine demokratische Entscheidung herbeigeführt.
Ja, ja.
Und dass es echte Alternativen gibt, ist, glaube ich, der große Vorteil gegenüber der Situation beim Bundestagswahlprogramm, wo wir halt ein bisschen das Problem hatten, entweder wir winken jetzt diesen großen Antrag durch oder wir haben am Ende ein sehr lückenhaftes Programm.
Ja.
Und das ist jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Und ich bin auch ganz froh, um die Leute, die auch Alternativanträge dazu gestellt haben, weil so haben wir halt eine echte Auswahl. Aber ja. Was wir halt irgendwie allen versprechen können, ist, dass selbst wenn sie nicht die Zeit hatten, sich auf dem BPT intensiv vorzubereiten, können sie unseren Wahlprogrammantrag auch auf dem Parteitag noch komplett lesen.
Ja, das ist schon mal gut.
Und dann wissen sie zumindest, worüber sie abstimmen, ob sie ihnen dann zustimmen oder ablehnen.
Das ist auch nochmal das Problem, dass man halt nicht alles lesen kann da. Wenn das so ein massenhaft Programm ist.
Ja.
Nee, das ist hier wirklich gut gelungen. Also finde ich auch. Sollte man auf jeden Fall unterstützen. Ja, da sind wir eigentlich durch.
Ja.
Dann freue ich mich auf den Parteitag in Bremen, weil ich jetzt auch da so ein bisschen Perspektive sehe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vorher ganz schön frustriert da mit diesem Wahlprogramm, Mammutwahlprogramm, wo ich mich nicht richtig beteiligen konnte. Aufgrund der bereits geschilderten Umstände will ich jetzt nicht nochmal aufwärmen. Und da habe ich so gedacht, ah, da hatte ich mir natürlich auch schon, da hatte ich schon ein Hotel und so. Da habe ich gedacht, ach, nach Bremen muss das sein, da Ende November und dann so. Dieses, wo ich eigentlich keine richtige Lust hatte. Also ich sah irgendwie kein Licht am Horizont. Und da muss ich wirklich sagen, hier dieses kurz und knackige, in der ersten Version fand ich es auch ein bisschen schwierig, aber hat sich super entwickelt und das ist eigentlich das.
Das freut mich doch zu hören. Also dann hat es auf jeden Fall auch schon mal was für die innerparteiliche Demokratie getan, wenn mehr Leute zum Parteitag fahren.
Naja, ich wäre jetzt sowieso gefahren, aber ich wäre halt mit einer anderen Stimmung gefahren, weil ich nicht gewusst hätte, was ich jetzt machen soll.
Mhm.
Weißt du, du willst ja auch nicht das Programm verhindern und willst auch nicht die Arbeit, die sich ja wirklich Leute gemacht haben, die ich auch schätze, da mit dem gemeinsamen Wahlprogramm, willst du ja auch nicht völlig verdammen und so, und aber passte mir eben alles so nicht. Und jetzt habe ich halt, wie gesagt, dann hatte ich halt diese Sache, wo ich dann gesagt habe, da mache ich dann auch nochmal einen Vorstoß für das Manifest, dass man nur das nimmt.
Hm.
Ja, und dann kam ihr und da habe ich gedacht, gut, brauche ich nicht mehr zu machen. Jetzt gibt es hier auch was. Obwohl ich nach wie vor das Manifest auch für wichtig halte, um eben sagen zu können, wir haben hier was Gemeinsames. Ja.
Also ich bin auch dafür, dass man beides verabschiedet, sowohl den WP015 als auch den sonstigen Antrag zum gemeinsamen europäischen Wahlprogramm, der eben zu großen Teilen die Inhalte des Manifests enthält, weil der darf ruhig ein bisschen ausführlicher sein, der geht vor allen Dingen auf die Kernthemen halt ausführlicher ein, weil es da eben wirklich für eine Arbeitsgrundlage für die gemeinsame Arbeit der Piraten im Europaparlament gehen wird.
Mhm.
Und ich glaube, es ist im Interesse aller Piraten, dass wenn jetzt Piraten aus unterschiedlichen Ländern gewählt werden, dass die sich absprechen und zusammenarbeiten. Und dann ist es wahrscheinlich gar nicht so hilfreich, wenn jedes Land ein einzelnes, sehr detailliertes Programm verabschiedet, das sich dann womöglich widerspricht, wo dann am Ende die Zusammenarbeit der Piraten im Europaparlament auch gefährdet wird. Und ich halte es für extrem wichtig, dass wir dort an einem Strang ziehen, uns der gleichen Fraktion anschließen. Toll wäre natürlich, wenn wir eine eigene Piratenfraktion im Europaparlament gründen könnten. Aber das ist extrem schwierig, weil man dort Abgeordnete aus 8 verschiedenen Ländern haben muss, was halt für die Piraten doch noch in recht weiter Ferne liegt, glaube ich.
Ja, ja. Ah, wir können das nachtragen. Ich kann das auch noch mal verlinken. Also, wenn ich das richtig sehe, ich habe jetzt hier eine Seite im Wiki, da steht,
Das ist einer dieser X-Anträge.
Ja, 107 Leute, das kann ich aber nicht verlinken, weil es da eigentlich um was anderes geht. Also gerüchteweise 100, ja, ich kann schon verlinken, das ist dann verwirrend. 107 Leute haben geantwortet beim Europawahlprogramm. Hm. Also weniger als im Liquid. Gut, beim Liquid müssen wir jetzt noch Delegationen herausrechnen. Aber das ist auch, das ist wieder Ansatz Street Dog, dass man sagt, die delegieren, haben nichts gemacht. Ich habe ja hier bewusst delegiert, ich habe auch meine Delegation nochmal umgestellt, weil ich halt nicht wollte, dass letztlich einer der Antragsteller selber meine Delegation hat. Das ist halt immer ungeschickt. Also ich habe mich da schon bewusst per Delegation beteiligt. Deshalb finde ich es da nicht gut, wenn man da meine Stimme rausrechnet.
Ja, also das ist auch, glaube ich, keine faire Art, die Liquid-Feedback-Ergebnisse zu interpretieren. Also wenn man wirklich nachschaut, ob also wie großer Teil überhaupt Themendelegationen daran sind, also zumindest bei denen kann man sich doch sehr sicher sein, dass sich die Leute Gedanken drüber gemacht haben. Mhm. Vielleicht kann man auch nochmal verlinken, der X018, das ist das gemeinsame Wahlprogramm der europäischen Piratenparteien zur Europawahl. Also mit dem ist es nicht konkurrierend zu den anderen Anträgen. Zum deutschen Europawahlprogramm ist der Leitantrag konkurrierend.
Wie bitte? Das habe ich jetzt nicht
verstanden. Also der Leitantrag ist konkurrierend zu den langen Anträgen zum deutschen Wahlprogramm. Er ist aber nicht konkurrierend zum gemeinsamen europäischen Wahlprogramm, wofür es ja auch einen Antrag gibt. Weil dann sagen wir eben, das ist quasi der deutsche Zusatz, der nochmal Schwerpunkte setzt.
Das ist ja der richtige Ansatz. Genau, ja, das war mir schon klar.
Aber wir wollen eben nicht, dass unsere 13 Punkte zerstückelt neben dreiseitigen Abhandlungen über Straßenhunde in Rumänien stehen. Weil da wäre auch die Gewichtung falsch.
Ja, ja. Ah, jetzt sehe ich es wieder. Ich Zahlen, also 1013 Menschen haben die Umfrage angeklickt. Mhm. Jetzt habe ich die Zahl, das kann ich auch verlinken.
Ja.
Viele sind offenbar gescheitert beim Zwischenspeichern, ja, so ging es mir auch. Im Ergebnis gab es somit damit 322 vollständig ausgefüllte Umfragen, doch 322. Mhm. Okay.
Davon waren, glaube ich, 40, die alles abgelehnt haben. Ja.
Die werden jetzt hier immer rausgerechnet, was ich auch wieder problematisch finde.
Ja, das wurde gemacht, weil sich vorher das Ziel gesetzt wurde, dass 75% zustimmen müssen, damit etwas in diesen gemeinsamen Entwurf reinkommt. Und das hat eben effektiv keiner der Anträge geschafft, wenn man die 40 Nein-Sager mit drin lässt. Aha. Aber die Anträge, die jetzt tatsächlich eingereicht wurden, basieren auch nur noch lose auf den Ergebnissen der Umfrage, eben weil das Ergebnis da dementsprechend war.
Ja, naja. Ja, ich sehe es jetzt. Also es ist nicht ausgerechnet, da kommen dann eben einige tatsächlich auf 86,9%, aber muss man halt die 40 Neinsager rausrechnen. Ja. Und das ist natürlich also wieder mal Demokratie theoretisch, wie man auch immer es nennt, auch nicht gut. Denn ich meine, wenn sich jemand beteiligt und Nein sagt, muss man das auch ernst nehmen. Kann man nicht sagen, ja, wer zu allem Nein sagt, der wird rausgerechnet.
Ja, aber ich glaube, letzten Endes ist ja dieses ganze Prozedere der Versuch, eine Legitimation zu schaffen, für die wir einfach die Instrumente nicht haben im Moment.
Ja, ja.
Und ich finde, das sehr ist nicht grundsätzlich ein Problem. Es kommt dann eben ein Antrag raus und es steht allen Piraten frei, ihre Anträge so zu entwickeln, wie sie wollen. Ja. Man kann dann halt nicht sagen, der eine ist legitimierter als der andere. Die demokratische Legitimation entsteht dadurch, dass der Bundesparteitag ihn annimmt.
Richtig, genau. Ja, ja. Naja, gut, aber es ist halt schon ein bisschen schwierig, wenn man sich immer nur auf den Bundesparteitag verlässt. Also wir wollen natürlich mehr Leute beteiligen. Das ist ja gerade das, was die Piraten wollen. Und zudem ja auch Lime Survey, Liquid Feedback und anderes eben beitragen sollen. Und also jetzt immer nur zu sagen, wir können Politik nur auf einem Bundesparteitag machen, ist auch fragwürdig. Dann müssen wir den Bundesparteitag anders gestalten. Dann brauchen wir Delegierte, dann brauchen wir möglicherweise, wenn wir keine Delegierten haben wollen, aber Vertreter. Also da gibt es ja dieses Konzept, dass man halt nicht sagt, es gibt Delegierte, aber Leute, die nicht hin können jemand anders mit ihrer Stimmabgabe beauftragen und so. Also das muss man einfach, die muss man Rechnung tragen, denn wenn man sagt, wir machen eine Mitgliederversammlung irgendwo in Deutschland, dann gibt es eben Leute, die da eben gerade mal keine Zeit und kein Geld haben. Das muss man einfach so sehen.
Tja, da muss man halt sehen, wie die Piraten gedenken, dieses Problem zu lösen.
Ja.
Ich bin gespannt.
Ja, ja, da gibt es ja auch Ansätze. Schauen wir mal. Ja, also vielleicht noch ein abschließendes Wort zum Europawahlprogramm.
Ja, ich freue mich auf den Wahlkampf. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Wahl für die Piraten. Eben dadurch, dass wirklich unsere ureigensten Kernthemen da auf der Agenda stehen. Netzneutralität, Urheberrechtsreform, Datenschutzreform. Und das ist was, wo wir als eine transnationale Bewegung, als eine Bewegung, die wirklich Offenheit und Transparenz hochhält, genau die Werte glaubhaft vermitteln können, die die europäische Einigung im Moment braucht. Und ich hoffe, dass es viele Leute gibt, die sich dafür begeistern werden, bei diesem Wahlkampf mitmachen. Natürlich auch nicht die Kommunalwahlkämpfe vergessen, die gleichzeitig stattfinden. Auch die sind für uns wichtig. Und es wird ein ganz spannendes Jahr. Und ich hoffe, dass die Leute sich drauf freuen und aktiv mitmachen werden.
Ich denke auch. Ja, also das ist wirklich wichtig. Und ich finde auch, das Schöne ist eben bei den Piraten, ein weiterer Grund, da weiter mitzumachen oder überhaupt mitzumachen, ist ja auch, dass wirklich man hier jetzt auch so wirklich erfährt, dass die Piraten eine europäische Bewegung sind, weil halt wirklich Leute überall sich Gedanken machen und sich treffen und eben, ich meine, wenn man der Sache mal nachgeht, ich lese ja immer gerne auch Sachen in anderen Sprachen, auch in den gelegeneren Sprachen, zum Beispiel Katalanisch und so, da tut sich auch eine ganze Menge und das finde ich einfach sehr schön, dass halt überall in Europa da Leute wuseln und irgendwie so eine gemeinsame Idee voranbringen wollen. Und in dieser gemeinsamen Idee sind eben genau diese Punkte Transparenz, Netzneutralität. Da gibt es halt wirklich, also gerade diese Punkte, die ja auch in dem Kurz und Knackig hier eine Rolle spielen, die sind da auch konsensfähig. Deshalb finde ich es ja auch so gut, dass man dieses Manifest hat, wo man dann eben sehen kann, ja, es gibt hier eine über Einzelland, wie kann man sagen, über einzelstaatlichen Konsens bei den Piraten. Und ich weiß nicht, ob das bei den anderen Parteien überhaupt möglich ist.
Ja, also ich glaube, teilweise gibt es diese gemeinsamen Programme. Aber im Moment scheinen die anderen Parteien sich eher auf das Profilieren von gemeinsamen Personen zu fokussieren und dann halt eben Spitzenkandidaten aufstellen. Das kann man machen, aber da muss man ganz ehrlich sein, dass letzten Endes die institutionellen Möglichkeiten dafür fehlen. Weil, also ich fände es ganz toll, wenn wir eine gemeinsame europäische Liste der Piraten aufstellen würden. Aber effektiv geht es nicht. Man kann für diese Liste dann nicht abstimmen. Ich würde total gerne als deutsche Staatsbürgerin für Amelia Anderstotter fürs Europaparlament stimmen, weil ich denke, dass sie eine der talentiertesten Politikerinnen ist, die wir haben in der Piratenbewegung oder überhaupt. Und es geht nun mal nicht, weil sie eben in Schweden antritt. Und solange das der Fall ist, kann man natürlich sagen, ja, wir haben Spitzenkandidaten und wir wollen die für die Kommissionspräsidentschaft nominieren. Aber ich glaube, wir dürfen auch so realistisch sein, dass die Piraten nicht die nächste Kommissionspräsidentin stellen werden. Und dann müssen wir uns eben politisch dafür einsetzen, dass es gemeinsame europäische Listen in Zukunft geben wird.
Ja. Naja gut, man könnte zwischenzeitlich so einen Hack machen, wie das ja auch schon mal bei den Grünen gemacht wurde, dass ein Franzose auf der deutschen und ein Deutscher auf der französischen Liste ist und so. Können wir auch.
Also das könnte man machen. Wir könnten
das zum Beispiel machen für Leute oder für Staaten, wo es ein großes Interesse an Europa gibt, wo aber nur wenige Abgeordnete entsandt werden, zum Beispiel Luxemburg. Könnte man sagen, hier ein Luxemburger kommt auf die deutsche Liste und damit sind wir dann gleich schon irgendwie viel internationaler.
Das wäre eine tolle Sache. Es ist halt das Problem, dass man sich für ein Land entscheiden muss. Und Amelia hat jetzt nun mal in Schweden kandidiert, ist dort auf Listenplatz 2. Das heißt, wenn sie wieder die 7% bekommen, die sie beim letzten Mal hätten, dann wäre sie wieder drin. Sie kann aber eben nicht parallel auch in Deutschland kandidieren. Das ist dann wiederum verboten. Aber klar, wenn jemand aus Luxemburg gerne in Deutschland kandidieren möchte und dafür nicht in Luxemburg, ist das möglich.
Ja.
Und fände ich auch nicht schlecht.
Ja, nee, finde ich auch gut. Also ich will jetzt nicht deine Chancen da schmälern.
Um Gottes Willen. Ja, also letzten
schlechtes
Endes
Gewissen, wenn ich dir jetzt sage, komm, lass uns einen Luxemburger aufstellen.
Ja. Nee, je besser unsere Liste ist, desto besser unser Ergebnis und desto mehr Piraten kommen rein.
Also, wer ist denn in Schweden auf Platz 1?
Christian Engström wieder.
Ach, wieder?
Ja.
Ah ja.
Das war sehr knapp. Also da waren 16 Stimmen Unterschied, glaube ich, im Endeffekt.
Ja, vielleicht habe ich ja was übersehen. Ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt, aber auf mich hat irgendwie Amelia so den wahrnehmbareren Vertreter ausgemacht.
Da hast du nichts übersehen.
Aha, ja, deshalb. Also, dann müsste man sie ja eigentlich. Aber gut, wenn die Schweden das anders sehen.
Ja, das also finde ich auch sehr bedauerlich. Ich glaube, dass Amelia in den 2,5 Jahren, die sie ja überhaupt jetzt ihr Mandat wahrnehmen konnte, einfach unglaublich viel erreicht hat und eine ganz wichtige Fürsprecherin ist auch für ein freies Netz und ich es sehr schade fände, wenn sie nicht wieder reinkommt.
Ja, ja. Ja, müssen wir also die Schweden überzeugen, müssen wir Wahlkampf in Schweden machen. Das ist natürlich schwierig.
Liebe also, Schweden, ich würde gerne auch für euch abstimmen, aber kann es leider nicht.
Ja, es wird schwierig in Schweden. Ich glaube, 7% kriegen die da nicht. Also die Piraten sind da jetzt nicht mehr so hoch im Kurs. Also wenn da nicht irgendwie, weiß ich nicht.
Aber es müsste wieder irgendwas Unvorhergesehenes passieren, ja.
Ja, ja.
Nun ja.
Ja, na schauen wir mal. Gut, einstweilen vielen Dank. Wir sehen uns dann ja auf den beiden Europaparteitagen demnächst. Also in Bremen und dann in Bochum. Und dann können wir bei Gelegenheit nochmal einen Podcast machen.
Ja, gerne.
Ja, dankeschön.
Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.